Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Unter anderem kommt in dieser Folge unser Feed zur Rede und wir stellen fest, dass wir nicht zufrieden sind mit unserem RSS-Feed, aber inzwischen hat sich eine Lösung gefunden. Unsere neue Feed-Adresse findet ihr in den Shownotes verlinkt. Also, wenn ihr die volle Feed-Experience haben wollt, mit allen Folgen ausführlicheren Shownotes, dann aktualisiert bitte in eurem Podcatcher unseren Feed. Und jetzt viel Spaß.
Der Weltraum, unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Schweiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Noch ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du gepodcastet haben.
In dem Sinne. Hallo, liebe Hörenden. Hallo, lieber Sebastian.
Hallo, lieber Sascha. Hallo, liebes Internet.
Hallo. Ach, schöne Grüße von unserem Sommersitz, dem dreibeinigen.
Der dreibeinige Podcast. Innenhof, in der Lausitz.
Mit dem krähenden Hahn im Hintergrund, in der
Hafen. Unter einem Lindenbaum.
Es ist ein Traum, wenn man nicht allergisch wäre.
Ich bin nicht allergisch, zumindest nicht gegen Linden, und ich finde es hier ganz okay. Es lässt sich aushalten.
Ich habe mir Tabletten eingepfiffen und hoffe, dass ich das auch aushalte.
Das gute Zeug?
Ja, das gute Zeug.
Ausgezeichnet.
Aus Polen, ist ja nicht weit weg.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Spontan-Podcast. Sascha, du hast mich überfallen mit einem Thema, das mir auch, auf das ich gänzlich unvorbereitet bin.
Richtig.
Und von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Was ist es?
Muss einmal aufessen.
So lange muss ich noch überbrücken. Also es geht heute um die Zukunft einer beliebten Science-Fiction-Serie.
Genau, wir feiern in diesem Jahr das 50. Bestehen. Ist das das 50.? Ja, tatsächlich. Das 50. Bestehen des Star Trek-Universums.
Und also, Moment mal, Star Trek The 25th Anniversary, das Computerspiel, kam vor 25 Jahren dann raus, heißt
ja,
das,
wir
ja?
Sind verdammt alt.
Oh mein Gott. Petrus erschlägt mich.
Es ist von 91. 91 war das 25. Star Trek.
Warte mal, 16 minus 25, ja.
Und es kommt mir echt so vor, als wäre es erst gestern gewesen. So um die 90 rum, 91, habe ich meine erste STCE Trek World im Briefkasten gehabt. Da bin ich in den STCE eingetreten.
Wie sagen Udo Jungs nicht so schön? Ein Augenblick, ein Stundenschlag.
1000 Jahre
sind ein Tag.
So sieht's aus.
Mhm. Ja. Okay, also.
Du bist seitdem kein Tag geändert. Also,
nö, eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ich habe gestern hier, Saschas Tochter wird ja nächstes Jahr eingeschult, richtig?
Mhm.
Und da muss ich mal an meine eigene Einschulung zurückdenken, an die ich noch so ganz vage Erinnerungen habe. Und hab mir vorgestellt, ich war so klein wie die damals. Krass.
Ich denke, wir waren größer.
Meinst du, wir waren größer? So als Jungs, meinst du, oder?
Ja, weil wir Jungs sind und uns ohnehin ganz groß gefühlt haben.
Stimmt. Und die Klappe, die braucht ja auch entsprechend den Unterbau, damit sie nicht sofort auf den Boden fällt.
Da haben unsere Lehrer schon gesagt, die Jungs, ja, die wären mal Podcaster. Da wussten wir noch gar nicht, was Podcasts sind, wir Hipster.
Die haben uns auch immer verwechselt.
Stimmt.
Die haben mich immer, Sascha und ihn, naja, egal.
Das passiert immer noch Leuten übrigens.
Ja, stimmt.
Und als wir dann das erste Mal zum Trek-Dinner nach Aachen kamen, dann waren wir eigentlich nur noch Beavis und Butthead, weil, weiß auch nicht warum. Wir waren quasi immer so wir sind immer als Einheit wahrgenommen worden.
Das stimmt, das mag darauf lagen, dass wir immer zusammen aufgetreten sind.
Im wahrsten Sinne teilweise.
Aber lass uns jetzt mal zur Gegenwart zurückkehren.
Genau, was gibt's Neues im Institut?
Was gibt's Neues im Institut? Keine Ahnung, ich habe Urlaub. Ich muss nicht zum Institut. Ich kann mich jetzt zum Beispiel an der Lausitz hier in die Sonne setzen. Aber am Donnerstag muss ich wieder ran. Dann gibt's auch Neues aus dem Institut.
Was gibt's Neues aus dem kleinen schwarzen Buch?
Ach, da habe ich mir gestern noch Notizen gemacht für unsere nächste Podcast-Sendung, die auch sehr spannend wird.
Genau, mit weiblicher Unterstützung. Und da die weibliche Unterstützung zurzeit nicht da ist, haben wir quasi eine kleine Zwischennummer eingeschoben.
Ja, Sascha meinte, lass uns über Star Trek reden. Ich weiß ja gar nichts. Also ich habe mir noch dann, also Sascha hat mich dann schnell irgendwie fest am Stuhl festgebunden,
ja.
Mir Streichhölzer inzwischen die Augenlider geklemmt und mir auf einem Tablet zwangsweise die neuen Star Trek Trailer gezeigt. Also es spaltet sich ja jetzt auf nach Kino-Universum und sag mal schnell, Fernsehuniversum, wie es ausschaut.
Die älteren Hörer erinnern sich, Sebastian mag mein Tablet nicht. Insofern war es eine doppelte Qual.
Ich mag sein Tablet nicht, mein Gott. Es war ja okay, also bis auf diese furchtbaren Helligkeitsunterschiede und die den Schwarzwert, der eigentlich kein Schwarzwert, sondern nur ein Hellgrauwert ist. Quatsch, nee, ist schon okay.
Ich möchte mein Tablet nicht mehr missen.
Ich mag das Format von einem Tablet. Das ist so eine
10 Zoll oder 10, sowas.
Ja, aber so ganz, also 2:1 Format oder so ungefähr ist das, ne? Oder ist es 16:9? Nee, es ist schon...
Das sollte 16:9 sein.
Ich meine, das wäre mehr als 16:9. Gib mir das mal. Ja. Ich, aber du, ich messe das jetzt mal aus mit diesem Küchenmesser.
Ich dachte mit deinem kleinen schwarzen Buch.
Messen tut man doch mit dem Messer, oder?
Ja, deswegen heißt es ja Messer.
Sagte ich mir. Na gut, es ist 16:9.
Hat das Messer ergeben.
Ja, Messer, das Messer hat das.
Wunderbar. Ich habe übrigens aber auch ein tolles, hast du es mal ausprobiert? Wir hatten ja über Kerbal Space Project Program geredet und ich habe dir diesen Space Simulator für Android empfohlen.
Nee, habe ich nicht. Ich spiele lieber das Original.
Space Agency.
Ich habe doch keine Zeit, Sascha.
Und das ist mittlerweile so eins meiner liebsten Pläsiere, wenn ich mal Luft habe, dann schieße ich mal eine Rakete ins Weltall.
Ich las darüber, dass viele Leute das so sehen. Also scheint wohl wirklich gut angekommen zu sein, diese Tablet-Version von Kerbal Space Program.
Ja, ist natürlich deutlich unkomplexer als Kerbal, aber es macht trotzdem Laune. Also da die Rakete zusammenstellen, dann irgendwelche Undock-Manöver im All. Jetzt muss ich gerade irgendwie eine Raumstation zusammenbauen und diverse Sachen hochschießen. Das ist auf die Dauer etwas stupide, wenn man halt ständig Raketen hochjagen muss.
Ja, das ist halt, irgendwann kommt dann so die Routine rein, ne? So.
Ja. Aber ich muss dir noch ein Video zeigen, wenn der Podcast vorbei ist, von einem Typen, der bei Kerbal Space Program, ich werde es euch auch verlinken, eine Babylon 5 Raumstation gebaut hat.
Ach, wie hübsch.
Ja, die sieht tatsächlich fast original aus.
Oh, da bin ich mal drauf, sehr gespannt drauf.
Und der hat irgendwie auch, glaube ich, 37 Raketen ins All geschossen mit den Bauteilen, wenn es hochkommt. Dann hat er mal geschrieben, ich habe das jetzt übersprungen. Also den Start und den Orbit habe ich jetzt übersprungen.
Ja, die große Raumstation, die ich im Kerbal Space Program gebaut habe, die habe ich dann an einem Stück hochgeschossen mit 6 Raketen. Also nebeneinander waren dann 6 Raketen, so in so einem Rechteck.
Das hat er auch quasi gemacht. Das hat er auch gemacht. Mindestens 6 Raketen. Wenn es nicht 9 gewesen sind.
Das ist witzig. Und Kerbal Space Program gibt es ja jetzt in der Version, ich glaube, 1.1.1. Und da ist die zugrunde liegende Game Engine, welche sich nennt Unity, ist geupdatet worden. Und jetzt soll das bis zu 60% schneller laufen. Also du kannst entsprechend bis zu 60% mehr Teile jetzt auch verbauen in deiner Raumstation, weil das halt schneller geht.
Geil.
Ja, das finde ich auch schön. Weil große Stationen bauen macht natürlich mehr Spaß als kleine Stationen bauen.
Ja, das kennen wir aus dem richtigen Leben.
Man will ja dann möglichst viel irgendwie zusammen stöpseln im Weltraum, dass es dann richtig cool aussieht, wie in einem Film sozusagen.
Hast du dann auch Kerbals quasi da drauf?
Kannst dann Kerbals da drauf, ja.
Was machen die da den lieben langen Tag?
Die sitzen dann rum und ziehen ihre Gesichter. Die ziehen ja immer je nach Stimmungslage ihre Gesichter. Und manche etwas zarter beseiteten Kerbals, die gucken dann die ganze Zeit nur so, Hilfe, Hilfe.
Ich mag aber den einen Kerbal, der sich sogar noch freut, wenn das Raumschiff gerade abstürzt.
Ja, man hat immer meistens einen dabei, der ist dann wirklich super gut gelaunt, egal was passiert. Den mag ich auch am liebsten eigentlich, die Optimisten.
Dann hat man unten rechts eingeblendet die Gesichter der Kerbals und die Rakete nähert sich immer mehr dem Boden, unfreiwilligerweise. Und der eine ist total in Panik und der andere grinst bis über beide Ohren.
Der religiöse Fanatiker.
Er wird jetzt eins mit der Erde.
Er wird jetzt sehr eins mit der Erde.
Er ist eins mit seinem inneren Selbst. Er ist betrunken. Ja, das auch.
Und ich bin sehr gespannt auf, was sich jetzt noch weiter mit den VR-Techniken tut, weil so ein Flugsimulator, also man kann Kerbal Space Program ja auch Flugzeuge bauen, wie Sascha ja auch schon festgestellt hat. Wir müssen
man kann es zumindest versuchen, wie Sascha
mal,
festgestellt hat.
Nochmal ein Let's Play machen. Du hast jetzt ein bisschen Grundkenntnisse. Ich kann dir noch ein paar Tipps geben und dann nehmen wir das mal auf oder so. Nee, und so ein Flugsimulator, was mich schon früher immer sehr dran gestört hat, gerade wenn man so Luftkämpfe, so Dodge, wie heißen die? Dogfights nennen das, glaube ich, die Engländer, kämpft. Man kann sich umgucken mit so einem Headset. Man kann, also die entsprechenden Flugzeuge haben ja auch diese Kuppel-Cockpits mehr oder weniger. Ja. Und wenn man erstmal an so einem Flugzeug vorbeigeflogen ist, möchte man gerne wissen, was macht es danach? Ein Rückspiegel gibt es ja so nicht in dem Sinne bei einem Flugzeug. Und der normale Kampfpilot, der dreht dann einfach den Kopf, was ja auch eine tolle Methode ist, um woanders hinzugucken. Und das...
Da haben Wissenschaftler lange dran gefeilt.
Da, was, und Ingenieure haben sich da echt Gedanken gemacht. Und mit den VR-Headsets geht das jetzt endlich und du kannst wirklich frei gucken und da freue ich mich schon so ein bisschen drauf. Aber wir haben auch schon festgestellt, wir werden noch mindestens bis zur dritten Generation warten. bevor uns so ein Ding kaufen, weil, ja, kennt er ja, wie bei Handys, ne, so die erste Modellgeneration ist die am schnellsten überholteste und auch die, wo es dann die meisten technischen Fortschritte gibt noch.
Ich habe letztens irgendwas gesehen bei Twitter. Das war irgendwas total klobiges und technisch aufwendiges, was total hässlich aussah. Und ich habe irgendwie drunter geschrieben, geil, das hat ein Ingenieur gebaut. Das sah überhaupt nicht designed aus, aber es hatte viele Features. Also das Gegenteil von Apple.
Hat Apple auch schon seine VR-Brille eigentlich?
Keine Ahnung.
Google hat ja Cardboard. Ich weiß nicht, ob das eigentlich die zählt, aber...
Es gibt ja diese Pappteile zum Aufsetzen, wo du dein Android-Smartphone rein... Die drei Vogonen hatten das irgendwie getestet mal.
Du, ich habe das auch mal getestet.
Ah.
War okay. Also man erwartet ja nicht viel, wenn man sich so einen Pappkarton auch vor die Augen hält, ja, wo man einfach nur sein Handy vorne reingeschoben hat. Aber dafür war es echt gut. Das Motion-Tracking war auch ganz okay. Ich habe mir das nochmal ein bisschen genauer angeguckt. Also ich habe hier zum Beispiel Google Sky Maps.
Mhm.
Das kann ich auch nur allen empfehlen, die so ein bisschen weltraumaffin sind. Da hält man ja quasi sein Handy vor den Himmel und sieht dann quasi durchs Handy die Sterne, die man sehen würde, wenn gerade Nacht wäre und keine Wolken da und man in der Lausitz ist und nicht in Berlin. Da kann man ja so ein bisschen dran sehen, wie gut das Tracking funktioniert, das Bewegungstracking halt von dem Bildschirm.
Mhm.
Und wenn man das halt als Brille aufhat und das geht nicht richtig, dann liegt man aber sowas von schnell auf der Fresse.
Ja.
Oder es wird einem speiübel, man wird irgendwie seekrank. Und das muss natürlich gut funktionieren. Und das ging mit dem Handy nicht so gut. Da bin ich mal gespannt, was sich da mit den VR-Brillen so tut.
Wenn man überlegt, dass es eigentlich auch so ein Thema aus den 90ern ist, ne? Also die Elsa Ezzazor, Razer-Brille.
Ach, diese Shutter-Dingens.
Ja.
Ja, okay. Das gab es natürlich damals auch schon. Mhm. Das hatte keinen Head-Tracker. Oder hat das einen Head-Tracker? Nein, es hatte keinen Head-Tracker.
Ah, das könnte man ja nachrüsten.
Das war einfach so eine Shutterbrille, kennt man vielleicht noch vom Kino, im IMAX gab es das zumindest mal eine Zeit lang. Fragt eure Eltern. Das war immer so das Gefühl, wenn man sich das am Monitor angeguckt hat, man guckt in so eine Puppenkiste, in so ein Kasperle-Theater rein.
Ja, stimmt, genau.
Hm. Also wir haben dann Doom drauf gespielt und da habe ich gedacht, ach wie süß, Doom im Kasperle-Theater.
Ja, genau. Man sieht halt... Als wäre man in einem Kinosaal, ganz hinten an der Wand, und das Kinosaal sei für Mäuse gebaut. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen.
Das beansprucht meine Fantasie jetzt gerade ein bisschen, aber gut.
Gut, dann hole ich dich jetzt wieder raus. Apropos Kino.
Ja.
Ich hatte letztens auch einem Kollegen die Geschichte erzählt. Wir sind da früher nach Alsdorf ins Kino gegangen. Erinnerst du dich?
Ja, unter dem Wasserturm.
Unter dem Wasserturm.
Ja. Mhm.
Und da gab es auch diese geile Anlage. Wir haben uns darüber unterhalten, heute auch bei Peter Lustig war auch eine Lasershow im Kino. Wir haben uns darüber unterhalten, dass diese Lasershows im Kino ja irgendwie auch überhaupt nicht mehr stattfinden. Das war ja irgendwie in den 90ern auch der neueste heiße Scheiß, dass man eine Mark mehr bezahlen musste und dafür kriegte man dann irgendwie so eine Lasershow geboten.
Habe ich leider nie gesehen. Losging. Ich habe mal so eine Surround-Demo gesehen, wo sie dann... hinter der Leinwand die Boxen, die hinter der Leinwand stehen, angestrahlt haben, sodass man die quasi durch die Leinwand durchgesehen hat.
Ja, stimmt.
Und hier in der Mitte sehen Sie unsere super 18-20.000 Watt Schlag mich tot Subwoofer und keine Ahnung.
Ich glaube, das ist die gleiche Show, von der ich jetzt erzählen wollte. Denn es gipfelte darin, dass dann der mysteriös tiefklingende Sprecher sagte, diese Anlage gibt es nur viermal auf der Welt.
So eine Scheißanlage gibt es nur viermal auf der Welt. Danach ging die genau. Firma pleite.
Es war irgendwie in New York, in Tokio, in Rio. Nee, Rio, das wäre jetzt New York, Rio, Tokio. In New York, in Tokio, in Mailand und in Alsdorf. Ich fand immer diese Fallhöhe so...
Und alle so, what?
Das war immer so unfreiwillig komisch, weißt du?
Ja, ich verstehe schon. Das ist Alsdorf so in eine Reihe mit New York und so. Das kann ich durchaus... Aber das und war aber auch ein schickes... also da gab es dann halt diesen Wasserturm in Alsdorf und der stand halt dann auch viele Jahre, war der unbenutzt einfach so. Und dann haben die halt da diese Amüsiermeile mehr oder weniger reingebaut mit Kino oder...
Drumherum eigentlich.
Drumrum natürlich, nicht in den, also man sitzt nicht im Wasserturm oben drin, um die Filme zu gucken, sondern das findet dann schon außerhalb statt. Und das haben die wirklich schön gemacht, haben sie echt so gesagt, so komm, wir machen jetzt mal was Schönes, Teures hier hin, so nach dem Motto.
Und, in Alsdorf.
Ja, in Alsdorf.
Die hatten auch mal dieses Gaudi-Musical dort in Alsdorf. Ganz am Anfang hatten die ein Musical dort und das ist dann nach Köln gezogen. Dann haben sie doch das Zelt am Hauptbahnhof gebaut.
Das war vorher in Alsdorf?
Das war vorher in Alsdorf.
Okay.
Also wenn mich meine Erinnerungen...
Da läuft jetzt aber was anderes drin. Da läuft jetzt Starlight Express oder...
Ich habe auch ein Starlight Express Buch gesehen, als ich mit meiner Tochter und meiner Frau und noch ein paar anderen Kindern in einem Indoor-Spielplatz war, habe ich mich in die Bücherecke verkrümelt und habe dann ein Buch rausgezogen. Das war 20 Jahre Starlight Express oder 40 Jahre Starlight? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also 20 haut nicht hin, das ist schon viel, viel, viel älter.
Starlight Express, Starlight Express.
Wo bist du?
Ich fand das total doof. Ich hatte vorher, als einziges Musical hatte ich vorher, glaube ich, Cats gesehen. Und das fand ich irgendwie schön und cool. Und da habe ich gedacht so, was? Lokomotiven sind jetzt hier die Charaktere? Ich soll mich jetzt mit diesen Lokomotiven... Das ist doch albern.
Es gibt übrigens eine Initiative gegen Cats. Gegen die Aufführung von Cats. Also nicht aus Tierschutzgründen, sondern aus Geschmackgründen, weil das eins der furchtbarsten Musical ist. Nach Meinung der.
Memories, la 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 la. Och, ich fand das süß. Also für Katzenfreunde ist das doch toll. Oder ist das dann wegen Tierschutz irgendwie?
Dass nee, die Leute nicht wegen Tierschutz. Aber es gibt ein paar Leute, die finden das total generisch und schlimm, dieses Cats-Videos. Musical und
ich fand die Atmosphäre irgendwie cool. Also die Schauspieler waren halt cool geschminkt irgendwie so. Also jetzt nicht so ganz in Masken, sondern man sah ja schon die richtigen Gesichter noch dadurch, aber dann trotzdem diese Ohren und dieses Fell außenrum. Und am Anfang war das dann so, dass sie dann das Licht ausgemacht haben im Saal und die Schauspieler, die erschienen dann plötzlich überall im Publikum. Du konntest nicht sehen, wo. Die kriegten dann plötzlich Licht. Und ich glaube, die hatten auch so blinke Augen, also Leuchtaugen quasi Brillen auf, dass man nur diese leuchtenden Augen ab und zu mal sah. Die gingen auch wieder aus. Und du wusstest dann nie, wo das nächste Mal ein Schauspieler auf einmal stand, dann plötzlich einer nur vor dir. Und so, ah!
Ja, aber das ist dann auch mittlerweile ein alter Trick bei Musicals. Das machen sie ja beim Phantom der Oper und bei Tanz der Vampire
ja,
auch.
Ja, nicht, wenn du jetzt heute 16 bist und zum ersten Mal ein Musical
Ich habe mich
besucht.
Aber gefragt, in diesem Buch waren auch die verschiedenen Darsteller. Es ist ja nicht, ich glaube, der erste Rusty, der ist mittlerweile wirklich Rusty. der wird nicht mehr auf Rollstühlen stehen.
Also Rusty war der Heizwaggon, nee, der Kohletender bei...
Rusty ist doch, glaube ich, die kleine Lok, die dann am Ende das Rennen gewinnt. Spoiler.
Ach, das ist so ein bisschen wie bei Cars, ne?
Und dann ist doch am Ende, entpuppt sich das Spoiler, als Traum von so einem kleinen Jungen. So ein total...
Das war von Anfang an mir klar zumindest. Weil du hast am Anfang ja irgendwie in der Festival, also in der, nicht Festivalhalle, sagte ich schon, in der Musicalhalle, hängt nämlich dann eine Modelleisenbahn von der Decke runter, so ein Oval einfach nur. Mhm. Und dazu ist halt dann irgendwie ein Zug, der auf diesem Oval rumfährt. Das wird danach wieder hochgezogen. Und dazu ist nämlich eine Kinderstimme.
Genau.
Und da ist eigentlich schon klar, dass das alles in der Fantasie eines kleinen Jungen stattfindet.
Ich habe mich gefragt, ob das der Sohn des Produzenten ist, der da eine Rolle gekriegt hat. Und B, wie alt er mittlerweile ist. Also dieses Kind, was damals da der müsste mittlerweile auch das Rentenalter erreicht haben.
Zumindest ist er jetzt erwachsen. Wann hat denn das auch angefangen mit dem Starlight Express?
Das werden wir mal in den Shownotes verlinken. Das Musical läuft garantiert 30 oder 40 Jahre.
Ja, ja.
Wir haben es ja damals in den 80ern geguckt in Bochum.
Waren wir da mit der Schulklasse?
Also ich bin mit meinen Eltern hingefahren. Mit dem Eifelverein, glaube ich.
Dann waren wir da nicht mit der Schulklasse. Ich weiß noch, dass wir einen Klassenkameraden hatten, der das sehr gut fand. Aber wir wollten nicht über Züge reden.
Apropos gut finden.
Ja.
Lass uns über was anderes als Star Trek reden.
Also ich habe an mir gemerkt, wir wollten über Star Trek reden. Ich erwarte nichts mehr von Star Trek.
Ja, das ist ja auch bezeichnend, dass ich Sebastian quasi die ganzen Trailer erstmal zeigen musste, die ja schon teilweise seit Wochen draußen sind, aber irgendwie komplett an Sebastian vorbeigegangen sind.
Ja, ich habe gerade ein paar echt interessante Bücher.
Das ist ja sowas von 90er.
Schon gerne mal lesen wollte und die binden so ein bisschen meine Freizeit. Und es macht auch sehr viel Spaß, einfach mal ein bisschen Musik anzumachen und sich dann einfach nur so vor sich hin zu dösen. Mache ich auch mehr als früher. Das geht natürlich von meiner Fernsehzeit ab dann einfach. Beziehungsweise Fernsehzeit ist ja auch schon das falsche Wort. Die neue Star Trek-Serie erscheint ja zuerst bei CBS All Access. Und All Access, wie der Name schon sagt, heißt natürlich, dass es auf keinen Fall überall gucken kannst, sondern nur auf speziellen abonnierten Geräten. Ja, das ist jetzt so, ne? Du brauchst jetzt nicht mehr nur einen Fernseher, sondern brauchst jetzt wahrscheinlich eine Set-Top-Box für Netflix, eine Set-Top-Box für All Access, CBS All Access. Du wirst nicht jeden Anbieter leisten können im Abo, sondern musst dich halt entscheiden für Netflix oder keine Ahnung was.
Oder für Kinox.to.
Oder für Das ist plötzlich noch jemand verurteilt worden. Die sind da immer noch dran. Also ich fürchte,
wir verurteilen das auch scharf.
Das prangern wir an. Jedenfalls, die Zersplitterung der Unterhaltungslandschaft, die setzt sich fort. Also meine Hoffnung ist, dass aufgrund von, weil so ein paar Vorteile fallen dann weg. Du bist nicht mehr in der Lage, dich in der U-Bahn oder in der S-Bahn mit wildfremden Leuten über eine Fernsehsendung zu unterhalten, die ihr nicht beide gesehen habt. Weil jeder hat seinen eigenen Content-Provider.
Mhm.
Das nimmt dann so ein bisschen den Charme von der ganzen Sache, von der Massenunterhaltung. Ich habe hier gerade...
Sebastian ist abgelenkt, da hat er den Kater auf dem Schoß.
Beim Thema Cats kam hier sofort die Katze angelaufen. Mal gucken, was funktioniert. Memories! La 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 la! Jetzt guckst du.
Ja.
Jetzt guckst du. Wo waren wir gerade? Ja, genau. Und ja, wahrscheinlich wird es dann auch die ersten dann VR-3D-Angebote demnächst geben in den diversen Streaming-Kanälen bei Netflix und
wir sehen dann runter vom Tisch.
Warum sage ich immer ständig Netflix? Es gibt ja auch andere.
Runter ist doch mal gerne.
Aber vom Tisch.
iTunes. Und der wollte an meine Äpfel, der Sack.
An deine App. Gibt es auch eine App für die App?
Ich habe jetzt eine Feuerzeug-App installiert.
Das Handy ist sofort verbrannt, dann so wusch. Oh, cool.
Weil ich nämlich im Auto irgendwie mit einem Kollegen zusammen irgendwas gehört habe und habe gesagt, Mist, wir haben kein Feuerzeug dabei. Also habe ich eine Feuerzeug-App installiert. Und er hat gesagt, ob man damit auch eine Zigarette anzünden kann. Und dann habe ich gesagt, es gibt garantiert auch eine Zigaretten-App. Und die sind über NFC miteinander verbunden und dann kann man mit der Feuerzeug-App an das andere Handy ran und die Zigarette entzünden.
Das ist natürlich cool. Und das ist dann wieder verkoppelt mit deinem Vape über Bluetooth und der wird da eingeschaltet.
Ja, das wäre cool.
Das wäre so unüberflüssig.
Ja, aber ich will's haben. Ja.
Also wir waren bei Star Trek und dass ich mir nichts mehr davon erwarte. Nee, ich hatte ja auch schöne Zeiten. Also wirklich, ich will das hier alles nicht missen und das hat einem ja im gewissen Alter, als das noch alles so neu für einen war, man sich auch mit verschiedenen Konzepten, von denen man später gemerkt haben, das sind halt irgendwie Standardkonzepte in der Science-Fiction-Literatur, weil die halt irgendwie naheliegen und sich gut erzählen lassen in diesem Rahmen. Als man die halt noch nicht kannte, war das ja auch noch alles toll und neu. Jetzt, ich meine. Die 20.000. Folge, wo irgendwie... Das hat ja auch dann oft gar nicht so richtig viel mit dem Weltraum mehr zu tun.
Ja, aber die Macher haben ja gesagt, habe ich zumindest in einem Interview gelesen, ist ja noch nicht viel bekannt über die neue Serie. Es soll sich halt von den Star Trek-Mythen lösen, von der Star Trek-Mythologie.
Ist das gut oder ist das schlecht?
Was auch immer das heißt, ja.
Mehr Action.
Mehr Action. Andererseits habe ich ja gehört, das soll irgendwann zwischen TOS und TNG spielen, also diese Lücke schließen. In der ersten Staffel und in der zweiten Staffel soll das dann quasi in einer anderen Zeitlinie spielen. Das wäre dann wieder ganz interessant, dass man sich halt von der klassischen Star Trek Serien Erzählmethodik löst.
Heißt das, wir werden Tascha ja auf der Enterprise B sehen?
Ich glaube nicht, dass wir...
Überhaupt eine spannende Frage. J.J. Abrams-Verse oder Canon Universe?
Dann eher Canon Universe, weil Abrams, glaube ich, die Rechte an seinem alternativen...
Dieser Fuchs.
In Anführungszeichen Star Trek-Universum hatte. Es war halt sehr bezeichnend, dass irgendwo ein Trailer gepostet wurde oder Neuigkeiten zu Star Trek Beyond und irgendjemand drunter geschrieben hat bei Facebook, ach, schade, ich habe gedacht, es geht um die neue Serie, aber es ist ja nur Abrahams Track. Und das spiegelt auch so meine Gefühle wieder. Also wir haben uns ja gestern die Trailer angeguckt für Star Trek Beyond und dann anschließend den 30 Sekunden Teaser-Trailer für die neue Star Trek-Serie, wo eigentlich nicht viel mehr als eine aus dem Computer stammende Weltraum-Planetenfahrt und das Föderationslogo mit der klassischen Alexander Courage-Fanfare zu sehen war.
Das Enterprise-Logo, dieses dreieckige,
genau.
Das hier quasi.
Ja, das, was du auf dem T-Shirt hast, das du seit 3 Tagen trägst.
Das ist das Raumschiffabzeichen von der Enterprise.
Genau. Und
die Föderationsflagge ist ungefähr...
Ja, genau. Und das hat mir aber, das hat mir mehr Gänsehaut verschafft als sämtliche Trailer, die ich für Star Trek Beyond gesehen habe.
Das ist the power of music, Sascha. Das ist die Macht der Musik, die schafft es einem Gänsehaut zu machen.
Ich erwarte wirklich, natürlich gucken wir uns das an. Stommy, lass mein Kabel los. Und wir haben auch schon gesagt, ja, ich hätte mir fast die Kopfhörer vom Kopf gerissen, dieser Kater.
Ja,
auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Wir gucken es auf jeden Fall an, es ist ja auch schon alles verabredet. Wir werden sogar noch eine weibliche Unterstützung dazu bekommen bei der Besprechung des Ganzen. Aber so mehr oder weniger aus Pflichtgefühl. Also ich habe überhaupt keine Erwartungen.
Ich höre zum ersten Mal gerade davon, okay.
Nein, da haben wir drüber gesprochen. So hörst du mir also zu.
Ja.
Unglaublich. Also wirklich mehr aus Pflichtgefühl, aber und ohne große Erwartungen. Also ich erwarte wirklich überhaupt nichts von diesem Film. Und ich fand's.
Ach, du redest jetzt vom Film?
Vom Film. Und ich finde schon diesen Trailer.
Da haben wir geredet, das ist richtig. Ja, da warst genau. Du bist bei der Serie.
Und ich finde schon diesen Trailer sehr bezeichnend. Also, das ist sowas von Klischee-Trailer. Du hast halt Klaviergeplänkel.
Alle Trailer sind Klischee-Trailer.
Du hast Klaviergeplänkel, darüber pseudo-bedeutungsschwangere philosophische Gespräche.
Inception-Horn.
Dann kommt das Inception-Horn und dann werden uns Bilder ohne Ende um die Ohren geschmissen, um die Augen.
Zu anschwellenden Streicherklängen. Dann kommt mal so ein Knall und dann kommt so diese Kriegstrommel, dieses Bam, 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 und dann geht's richtig los. Dann geht's nur irgendwie Kämpfe und jemand schlägt jemand ins Auge, Raum explodiert und.
Ja, und der fiese Möb ist so ein klischee-fieser Möb. Erinnert mich irgendwie sehr an Nero aus Star Trek, wie auch immer ist, welcher Teil das war. Ach nee, es ist einfach. Ich habe einfach keinen Bock.
Wir sind nicht mal das Zielpublikum, Sascha. Wir sind nicht mehr das Zielpublikum. Das ist für neue Generationen.
Ja.
Das ist die Leute, die Star Trek noch nicht kennen. Ich meine, wir brauchen, ja.
Und deswegen erwarte ich mir von der Serie einfach viel mehr, weil Star Trek war in Höchstform immer im Fernsehen, meiner Meinung nach, mal von Star Trek 6 abgesehen. Denn es ist schwierig, einen Star Trek-Film zu drehen, der gleichzeitig ein guter Film ist.
Ja, obwohl das ja schon mehrfach geschehen ist. Also ich fand den, ich auch jetzt beim mehrmaligen Angucken, finde ich den zweiten immer noch gut.
Ja.
Den dritten und vierten und also den dritten
der vierte.
Auch. Der vierte fällt auch mal aus der Reihe. Romantische Komödie. Ich habe überlegt, wie viele Science-Fiction-Filme, die romantische Komödien sind, gibt's eigentlich. Mir ist noch Spaceballs eingefallen.
Romantische Komödie, ja gut.
Ja, doch, irgendwie schon. Und ja.
Star Trek 6 ist so ein Whodunit im Weltall, so ein Kriminalteil.
Star Trek 6 fand ich, das war Undiscovered Country, ne? Das unentdeckte Land. Das fand ich toll. Was hat er auch, halt diese Diplomatie, diesen
genau.
Interstellaren Konflikt und noch so ein bisschen halt diese Krimi-Geschichte mit der falschen Verdächtigung und der falschen Anschuldigung.
Die Hoffnung, dass es besser wird.
Die Hoffnung, dass es besser wird, so Frieden und Annäherung zwischen verfeindeten Zivilisationen, das war toll. Den mochte ich wirklich gerne.
Ja, das war ja so nach dem Ende des Kalten Krieges und wir wissen ja, alles ist genauso gekommen.
Stimmt, die Föderation hat die Klingonen einfach gekauft. Nee, ich sag ja auch nicht, dass es schlecht wird, aber wirklich, vielleicht, ja, hatte jetzt irgendwie, was habe ich denn jetzt gelesen hier? Oh, ein sehr schönes Science-Fiction-Buch, Planet des Ungehorsams, von einem um die Jahrhundertwende, 20. Jahrhundert geborenen Autor, also 1903, glaube ich, oder sowas in der Richtung. Also es gibt in diesem Roman auch quasi eine Föderation der Planeten. Das sind alle Planeten, die von der Erde aus besiedelt worden sind. Also in diesem Universum ist auch, es gibt eigentlich nur die Menschen und die Menschen sind halt von der Erde irgendwann mal aufgebrochen. Es gab eine Bevölkerungsexplosion und da wurde begonnen, dann Planeten zu besiedeln in großer Anzahl. Und 300 Jahre später fliegt jetzt ein Schiff der Föderation rum und holt die quasi heim ins Reich, die Kolonien. Also die landen dann da, dann die Warum? Machthaber, ja, um die Gewinne halt abzuschöpfen. Also da gibt's dann, hat sich ein Wirtschaftssystem entwickelt und es gibt dann überall Machthaber, die halt die Eliten da bilden und halt so das ganze Geld verbraten oder die ganzen Güter. Und die landen dann halt da und sagen, nee, wir sind jetzt die neuen Chefs. Gebt uns mal eure produzierten, überschüssigen Güter.
Uns all dein Gold.
Gebt uns all dein Gold. Dann wird halt die Spitze auf dem Planeten abgesägt und dass halt die Überschüsse alle zur Erde fließen. Und dann landen sie aber auf dem Planeten und fragen dann, wo sind eure, bringt uns zu euren Anführern. Und die sagen dann, hä, was meinst denn du? Wir haben doch einen Anführer, was ist denn das? Die Leute auf dem Raumschiff fangen an, langsam irgendwie so durchzudrehen, weil es haben sie noch nicht erlebt, sind ungeduldig und es stellt sich dann raus, auf dem Planeten herrscht Kommunismus.
Da, da, da.
Und zwar die Sorte ohne Anführer.
Da, da, da.
Ich glaube, man nennt das so auf Tauschbasis, auf Gefallentauschbasis. Mhm. Anarchosyndikalismus, ist das? Ich meine wohl. Ist auch egal.
Dorfleben ist es.
Das Subversive ist daran, dass halt die Mannschaftsdienst gerade, die halt natürlich in der großen Mehrzahl sind auf diesem großen Raumschiff, sich dann nachher von der Lebensweise dieser Leute eher angezogen fühlen. Also ein Einheimischer fragt dann einen Soldaten von dem Schiff, ja, wenn dann eine Militärzeit hier um ist auf dem Schiff, nach, was weiß ich, 25 Jahren, was möchtest du denn machen? Ja, am liebsten würde ich mich auf der Erde niederlassen und eine Farm bewirtschaften, aber auf der Erde ist es zu teuer, da kann ich mir nie ein Grundstück leisten. Am allerliebsten würde ich eigentlich weiter Weltraumfahrer bleiben, aber ein Raumschiff können sich bei uns noch nicht mal die reichsten Leute leisten mit diesem überlichtschnellen Antrieb, da heißt es in dem Buch Bleeder-Antrieb. Das können nur Regierungen. Das heißt also, du musst dich dann auf einem abgelegenen Planeten irgendwo in der Walachei, dann, wenn du Glück hast, noch irgendwie dein klägliches Rentendasein fristen. Und dann sagen die Leute, ja, wir machen das hier nach dem Prinzip, wer das Land bewirtschaften kann, darf es auch behalten, wenn das frei ist. Und wir haben hier unbewirtschaftetes Land, kann sich einfach hier bei uns niederlassen. Wird dir das nicht besser gefallen? Und die meisten von den Raumschiff-Leuten sagen dann, okay, und desertieren. Und bevor dann die gesamte Mannschaft desertiert, dann haut der irdische Botschafter lieber ab und lässt die Leute in Frieden weiter ihren kommunistischen Traum leben, sozusagen. Das fand ich mal wieder nett, weil das habe ich lange nicht mehr gehabt, sowas. Das gab's auch nie bei Star Trek.
Stimmt, da gab's nur die Klischee-Kapitalisten als Ferengi.
Da gab's, glaube ich, so progressiv war denn Star Trek doch nicht. Gab es das jemals, eine kommunistische Welt, wo alle gleich sind oder gleichberechtigt und wo es auch positiv dargestellt worden ist?
Nee, ich glaube nicht. Das wäre mal eine Idee für die neue Star Trek-Serie.
Ich denke nicht, dass das kommen wird. Ja, sowas zum Beispiel. Sowas hätte ich jetzt zum Beispiel verpasst, wenn ich stattdessen mir ständig eine neue Star Trek, J.J. Abrams oder sowas reingezogen hätte. Und für den nächsten Star Trek-Film ist der Produzent von
Der Regisseur von Fast and Furious ist. Der Trailer wird lustigerweise ab dem Moment, wo steht irgendwie Regie, keine Ahnung, John Ling oder wie er heißt, Director von Fast and Furious, ab da wird der Trailer wirklich scheiße. Da gibt's wirklich so Schnitt, Schnitt, Bumm, Explosion.
Was heißt scheiße? Also das ist ja jetzt.
Also noch scheißiger, als er angefangen hat.
Wir haben halt unsere eigenen Vorstellungen von Star Trek und die Macher haben aber andere.
Ja, das ist einfach nicht Star Trek. Tut mir leid.
Das ist nicht mehr mein Star Trek.
Not my Star Trek.
Anymore.
Wollen wir uns mal ein T-Shirt drucken lassen und damit ins Kino gehen? Ach, mir ist das dann haben wir es aber allen gezeigt.
Mir ist das so egal. Die Leute sollen doch machen, woran sie Spaß haben. Ich will ja nur, dass die Leute glücklich sind. In ihrer Unterhaltung. Kannst du dich noch bei Harald Schmidt erinnern? Wo Harald Schmidt sich ans Klavier gesetzt hat und hat gesagt, Arbeiter, eines Tages wirst du die Ordnung von oben nach unten umkehren und dann bekommst du Unterhaltung. Überhaltung. Oder Oberhaltung, ich weiß nicht mehr. Ich bin über die Unterhaltung weg, ich will die Oberhaltung.
Ach, weißt du was, das ist auch das, was mich an dem neuen Star Wars Film so ärgert von Abrams. Dass er mich schon bei Star Trek so enttäuscht hat. Also ich war ja durchaus gewillt, dem Ganzen eine Chance zu geben.
J.J. Abrams hat dich enttäuscht?
Ja.
Oh.
Der Sack. Weißt du, er hat im ersten Teil so eine Origin-Story gemacht. Von Star Trek jetzt natürlich. Ne? Er musste irgendwie Kirk in den Kommandosessel reinkriegen und irgendwie das Verhältnis zwischen Kirk und Spock irgendwie etablieren. Was alles so ziemlich wirr war und unglaubwürdig, dass da so ein Kadett auf einmal dann mir nichts, dir nichts Kapitän von einem Raumschiff wird und der bestehende erste Offizier da irgendwie sein erstmal sein Feind und dann sein bester Kumpel und aber es war halt so, dass alle gesagt haben, okay, war vielleicht nicht der beste Film, aber jetzt sind wir in so einer Ausgangsposition, dass wir was richtig Gutes, etwas Eigenes erzählen können. Und dann kam der nächste Star Trek Film, wo ich dann gedacht habe, so, ja, wann kommt denn jetzt endlich das eigene, was ihr erzählen wollt, das Neue? Erzählt. Erstens erzählt ihr Star Trek 2 zum Teil neu.
Zum großen Teil
Und zum größten Teil erzählt ihr auch den ersten Film nochmal neu. Ihr macht wieder etabliert wieder das Verhältnis zwischen Kirk und Spock. Was soll der Scheiß? Und jetzt haben sie bei Star Wars nämlich gesagt, naja, natürlich ist das eine große Kopie von Episode 4. Wir haben uns sehr große Anleihen dort genommen. Und aber jetzt sind wir natürlich in der Ausgangsposition, dass wir jetzt unsere eigenen Stories erzählen können. Da sage ich, tut mir leid, ich habe das bei Star Trek gesehen. Ich glaube euch das nicht. Ich glaube euch, dass wenn ich das auf dem Bildschirm sehe oder auf der Leinwand, dass ihr eigene Stories erzählen könnt. Ich traue es ihm einfach nicht zu. Und der Typ hat uns Lost gebracht.
Wer, J.J. Abrams?
Ja.
Oh.
Was hieß, naja, es ist halt so sehr viel angerissen worden. Ja, das wird dann im nächsten Teil dann schlüssig erklärt. Da sage ich, ja klar, der Typ hat Lost gemacht. Da wurde alles schlüssig erklärt am Ende. Also,
Ja, ich denke halt, die Vision fehlt so ein bisschen. Also ich glaube, Gene Roddenberry, der hat sich schon so seine eigene Lieblingszukunftsvision, wirklich, die er für, ja, vielleicht ja, auch für die Erde oder für die Menschheit halt hatte. Er war ja Polizist. Die hat er halt irgendwie umgesetzt. Und so ist es halt bei Abrams nicht, denke ich. Also, der geht da mit einem ganz anderen Ansatz ran. Ja. Aber ich habe gehört, oder gelesen, Simon Pegg schreibt am Drehbuch mit.
Ja, ja. Die haben irgendwie 3 oder 4 Drehbuchversionen gehabt und die sind teilweise abgelehnt worden, weil sie zu Star Trek-ig waren.
Zu Star Trek-ig. Na, vielleicht hast du recht, vielleicht kommt das jetzt in der Serie wieder. Das, was wir mochten, irgendwie die Handlungen und die Konflikte, die dann nicht durch Action-Sequenzen aufgelöst werden, sondern.
Ja, und man kann durchaus eine moderne Star Trek-Serie machen. Voyager und Enterprise waren schon zu der damaligen Zeit keine modernen Serien mehr. Das war halt so ein totaler Rückgriff. Wir haben es ja in unserem Voyager-Cast so ein bisschen angerissen, wie man eine moderne Star Trek-Serie gestalten könnte oder Voyager wirklich modern hätte machen können. Dieses halt Wire im Weltall, und wenn ich jetzt höre, dass es halt immer in verschiedenen Epochen spielen soll. Und
erzähl mal, Sascha, was hast du denn, was weißt du denn über...
Also man, ich habe wirklich wenig, man...
Aber es soll in mehreren Epochen spielen?
Ja, ja, das habe ich doch gerade...
Gleichzeitig?
Habe ich doch vorhin erzählt.
Hast du vorhin auch schon erzählt? So gleichzeitig oder in so Staffel 1 in der Epoche?
Genau, so habe ich das gehört.
Okay.
Aber wie gesagt, das kann auch mittlerweile alles wieder überholt sein. Ist halt schwierig.
Vielleicht wissen die selber noch gar nicht, was sie machen. Habe ich schon mal einen Trailer rausgehauen? Währenddessen suchen sie noch jemanden, der irgendwie eine Story schreibt.
Das Schlimme ist ja eigentlich, dass, wenn du dieses Star Trek-Feeling haben willst, du mittlerweile irgendwie Fanfilme gucken musst, wie dieses New Voyages oder wie es heißt, das Phase 2. Und die ja mittlerweile extrem gut an den Look and Feel von TOS rankommen, aber halt auch nicht unbedingt, ja gut, das sind halt alles Laiendarsteller.
Es gibt irgendwie 60 Folgen TOS oder 90, die kann man sich einfach nochmal angucken.
Irgendwann will man mal was Neues haben.
Star Trek Feeling. Never been so easy. Ja, zum Beispiel mal ein ganz anderes Thema. Was das nicht mit Star Trek zu tun hat.
Star Trek heißt der Zug zu den Sternen. Das heißt, man muss ein Raumschiff haben, was die Galaxis erkundet.
Ja, so wie Deep Space Nine.
Ja. Die hatten auch ein Raumschiff, was den Gamma-Quadranten erkundet hat.
Die Defiant, aber erst auf Staffel 2.
3.
Und da wurde es eigentlich auch erst richtig cool.
Nee, ich fand die Idee ja eigentlich gar nicht mal schlecht, den Ansatz, dass man bei TNG und bei Star Trek hat man immer gesehen, Enterprise kommt irgendwo hin, an einem Planeten, löst ein Problem und fliegt weiter.
Mhm.
Und widmet sich dem nächsten Problem. Aber einfach mal zu sehen, ja, was passiert denn eigentlich, wenn die Föderation irgendwo auftaucht und sagt, wir sind die Guten, wir sind die Retter, wir haben die Lösung für euer Problem. Wie entwickelt sich das eigentlich weiter? Und dann halt Bajor zu beobachten, fand ich gar nicht schlecht. Also ich habe mich auch für diese ganzen politischen Dinge auf Bajor relativ interessiert. Es ist natürlich, ja, auch aus heutiger Sicht, glaube ich, ein bisschen langatmig erzählt, aber...
Ja, halt realistisch. Aber man kann sich halt natürlich auch genauso gut die diplomatischen Beziehungen jetzt hier auf der Erde in der Gegenwart angucken. Die sind eigentlich auch gar nicht so unspannend.
Ja. Und ich meine, wenn man sich Game of Thrones anguckt, was wir beide ja nicht machen, glaube ich aber behaupten zu können, dass es ja da auch da teilweise oder größtenteils um politische Intrigen geht.
Ist es sogar anzunehmen, nach dem Erfolg von Game of Thrones, dass jetzt dann vielleicht auch regelmäßig Hauptcharaktere sterben? Das ja. Hat ja Star Trek damals unfreiwillig The Next Generation vorgemacht, mit Tasha Yar zum Beispiel. Und
ich möchte da lieber Babylon 5 ins Feld führen.
Ja, das war aber auch dann immer meistens oder oft unfreiwillig, weil der Schauspieler aussteigen wollte oder sollte.
Ja.
Wer ist, wie hieß
er? Nee, der Jason Carter, der Marcus gespielt hat, der ist tatsächlich rausgeschrieben worden.
Ah, okay.
Zum Beispiel.
Wie hieß denn mal die mit den Punkten?
Dex?
Hä? Achso, das war eine andere Serie. Nee, warte mal, da war doch auch irgendwie ein Symbiont bei Babylon 5, oder nicht?
Ein Symbiont?
Nicht?
Nee.
Okay, dann speise ich gerade alles durcheinander. Aber,
Herr Symbiont ist Bront. Oder zum Beispiel Buffy hat's auch gemacht. Joss Whedon hat sowas ja drauf gehabt. Der hat ja
stimmt,
diese Politik...
Die Tesla, die Freundin von...
Tesla, ja. Tara. Tesla.
Die Freundin von Gabrielle, richtig?
Das ist Xena.
Ach so. Wie hieß denn die Gabrielle von Buffy? Buffy hat ja auch eine Gabrielle. Wie hieß denn die?
Willow.
Willow, richtig.
Ja, oh, jetzt weißt du alles durcheinander.
Ist auch scheißegal.
Die sind dann in die Sequest eingestiegen und haben Earth 2 entdeckt.
Ja, so war das.
Aber genau. In jeder Folge in einer anderen Dimension, weil die geslidet sind.
Und da hat Roy Schneider seinen Willy gefriert. So Serien sind halt irgendwann mal vorbei. Guck dir hier
allzu so lange her.
2001. Da gab es dann noch 2000, also als Bücher alleine.
2001 die Serie?
2001 gab es 2010, 2041 und glaube das letzte war 2101.
Ich dachte, es gibt eine Fernsehserie 2001.
Und der Arthur C. Clarke hat in den letzten Büchern dann mehr und mehr einfach die seitenweise aus seinen alten Büchern zitiert. Weil die Leute, das war eigentlich in jedem Buch, dass irgendwie Leute zum Jupiter fliegen. Ja. Das hat, und dann, ja.
Da hat J.J. Abrams sich offensichtlich dort bedient.
Ey, keine Ahnung. Was waren jetzt eigentlich in der richtigen Weltraumforschung? Da war doch letztens auch noch irgendwas, was Großes angekündigt. Nicht Mars-Mission? Vielleicht komme ich noch drauf. Was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte.
Das ist ein Ding.
Nee, ich habe demnächst erst erfahren, dass es eine Serie zu Die Flucht ins 23. Jahrhundert gibt, Logan's Run.
Ach was.
Aus den 70ern, ja.
Aber wahrscheinlich ohne irgendwelche gesellschaftskritischen Anteile aus dem Film, sondern als Actionspektakel reinszeniert.
Man weiß es nicht.
Der Hauptpunkt ist jetzt, die 40-Jährigen, die müssen in der Arena gegeneinander kämpfen. Und es geht jetzt nur um diese Kämpfe eigentlich. Genau so. Und es wird dann auch nicht mehr negativ dargestellt, sondern positiv, so als ultimative Herausforderung. Und wer gewinnt, darf noch ein Jahr länger leben.
War die nicht 30?
Und das wird auch gar nicht hinterfragt, sondern, was, 30? Ich dachte, meins wäre 40. Ist aber, glaube ich, jetzt echt egal. Wahrscheinlich wird das der Hauptpunkt. So, die Gladiatoren werden so aller Deutschland sucht den Superstar, werden dann gegeneinander irgendwie trainiert. Hier, Hunger Games, genau, ja. Nee, weil, kennst du noch Rollerball? Das ist ja auch neu verfilmt worden. Das war ja auch ein relativ gesellschaftskritischer Film. Das war, wo die mit den Rollschuhen, Motorrädern immer im Kreis gefahren sind, ja. Und diese Stahlkugel in dieses Netz reinschmeißen mussten. Und da ging es ja eigentlich auch drum, um eine dekadente Oberschicht. Da war ja so eine ganz, in meinen Augen, ikonische Szene, das habe ich auch mal gesagt, wo dann so eine besoffene Oberschichtparty irgendwie gemeint, Gruppe, die haben da irgendwie, während halt überall Überbevölkerung herrscht und Elend mehr oder weniger und alles ganz schlimm, die Oberschicht hat sich da halt irgendwie das Netz eingerichtet. Und die sind alle besoffen und feiern. Und dann haben sie irgendwie so einen Revolver mit der Spezialmunition und schießen einfach aus Jökes auf Bäume. Und die brennen dann, also die schießen einmal auf den Stamm und dann geht der ganze Baum in riesigen Flammen auf. Das war natürlich allegorisch, ja? Also das war 70er Jahre, die Oberschicht vernichtet zum Spaß die letzten natürlichen Ressourcen auf diesem Planeten.
Okay, ich
dachte, verbrennt die einfach so, zündet die an, weil sie besoffen ist und bescheuert und halt viel zu viel Macht hat. Das haben sie in dem neuen Rollerball-Film, den ich nicht gesehen habe, da ging es wohl tatsächlich hauptsächlich darum, um diese Rollerball.
Da hast du die Szene auch nicht gesehen, weil du den ganzen Film nicht gesehen hast.
Und da geht es natürlich auch noch darum, dass halt Massensport eingesetzt worden ist, um die Massen zu befriedigen und abzulenken von den eigentlichen Problemen und sowas. Und das haben sie einfach aus dem Rehberg alles komplett rausgenommen. Das war und genauso stelle ich mir das auch vor, was du gerade sagtest.
Ja gut, das war aber auch in den 70ern. In den 70ern war man halt noch ein bisschen gesellschaftskritisch. Die Serie ist halt auch aus den 70ern. Wenn man ja, aber
Logan's Run, das ist wirklich so ein, das kann man irgendwie, das stellt halt einfach diese ganze Problematik halt irgendwie dar, wenn du halt so eine totalitäre Gesellschaft hast, die halt versucht irgendwie ihre Probleme mit Gewalt zu lösen letzten Endes. Na gut, letzten Endes geht es eigentlich auch nur um die Flucht von halt einem Menschen aus diesem System und die Abenteuer, die er dabei erlebt.
Ja,
das ist ein bisschen Roadmovie-mäßig.
Ich kann mich noch an die Szene erinnern, wo der dann mit dem alten Mann am Ende in die Stadt zurückkommt und alle den alten Mann anfassen wollen.
Ja. Da hat sich der alte Mann auch gefreut. Ja.
Das dachte ich auch.
Das war cool. Ich habe dem letzten übrigens mal bei YouTube, kannst du dich noch erinnern, am Ende, die schwimmen doch durch so einen Abwasser- oder Frischwasserkanal in die Stadt zurück. Die springen in so ein total abgefahrenes Becken, das total futuristisch aussieht. Wo ich damals schon gedacht habe, Mensch, da haben sie echt super aufwendige Kulissen gebaut. Hier so einen richtigen Wasserfall unter der Erde mit so total schräger Architektur. Das Ding ist ein Brunnen in Amerika, in irgendeiner Stadt.
Aha.
Ich habe vergessen, welche Stadt. Kannst du Videos bei YouTube gucken, wo die Leute da, Touristen da durchlaufen und Fotos davon machen. Das Ding ist noch in Betrieb. Reinspringen verboten und wird nicht empfohlen.
Ich war ja auf Lanzarote, dem Anwesen von diesem Typen, der Lanzarote die ganze Architektur gemacht hat. Ich habe vergessen, wie er heißt. Und der hatte dort so eine Höhle. Auch.
Für die jungen Zuschauer, was ist Lanzarote?
Eine Insel.
In der Ostsee, Nordsee?
Nein, es klingt so, aber Lanzarote ist auf den Kanaren.
Oh.
Und dieser Typ hat da irgendwie unheimlich viel für Lanzarote gemacht. Hat irgendwie deswegen, weil er da gewirkt hat, durften auch die Gebäude nicht höher als 2 Stockwerke sein. Die haben viel Windenergie und den ganzen Klumpatsch. Also die sind da sehr alternativ unterwegs. Und der hat eine sehr abgefahrene Residenz dort in einen Vulkan reingebaut.
Wie geil!
Und das war quasi das Lair, also die Höhle von dem Bösewicht aus dem Typen, der das Lachen verkauft hat, Tim Thaler.
Ich weiß gesagt, James Bond oder Dr. Nonotny aus Leisure Suit Larry 2, aber egal.
Kann sein, dass der auch da residiert hat, aber es war zumindest aus Tim Thaler, der Bösewicht.
Ah, okay.
Der hat dort gewohnt. Und bei Tim Thaler, weil du auf Kulissen zu sprechen gekommen bist, war er ja quasi der Chef von einer bösen Firma und
ja.
Da wurde auch öfter der Hauptsitz gezeigt von dieser bösen Firma mit so schwarzen Fassaden.
Ja.
Und das ist...
Schlüssels in Bitterfeld.
Nein.
Das gab es damals noch nicht.
Nein, ganz in deiner Nähe.
Schwarz?
Es ist der Firmensitz von Vattenfall in Berlin.
Ich hätte gesagt, der Mäusebunker, aber okay.
Dachte ich, ja, passt.
Das ist ja geil. Das habe ich auch nicht vor Augen jetzt. Muss ich gleich mal googeln.
Ja, wir verlinken es im Beitrag.
Wir verlinken es im Beitrag. Hast du ein paar Fotos gemacht von Lanzarote?
Stimmt.
Mir ist aufgefallen, die meisten Gebäude, die ich heutzutage als futuristisch empfinde, die wurden in den 70er Jahren gebaut.
Ja.
Oder so in den 80ern, wie hier das ICC und so.
Das ICC. Da ist momentan auch wieder, tobt doch gerade die Diskussion wieder beim ICC. Momentan sind doch Geflüchtete eingezogen, oder?
Ach ja.
Ja, soweit ich das weiß, haben sie die Außenstelle des Lageso da reingelegt.
Ach so.
Damit die nicht mehr draußen stehen müssen in der Kälte. Das ist ihnen dann im Sommer eingefallen, dass man noch eine leerstehende Messehalle hat, die man nutzen könnte.
Und nicht nur eine, gibt's ja mehrere.
Ja.
Das ist toll.
Aber ich sag's immer wieder, hätte das ICC in Berlin, in Ostberlin gestanden, wäre es nach der Wende direkt abgerissen worden.
Um den Satz gerade zu Ende zu führen, wohingegen die normalen modernen Sachen wie dieses Hochhaus in Dubai und so, die sind ja eigentlich gar nicht so futuristisch. Ist halt ein bisschen.
Ja, damals hatten die Architekten noch Ideen und laschere Bauvorschriften.
Und vielleicht auch das. Aber vielleicht wurde damals auch mehr Geld ausgegeben, ich weiß es nicht. Ein Immobilienmakler. Der hat sich im Letzten beklagt, so dass heutzutage einfach, es gibt einen Baustil für jede Anwendung. Der ist halt der billigste in der entsprechenden Kategorie und der wird nur noch gebaut, weil niemand gibt mehr irgendwie mehr Geld aus als Investitionen als irgendwie nötig.
Darf ich deinen Blick auf diese Scheune dort lenken?
Ja.
Herrlich. Ja, Backstein und filigrane Kunstwerke dort hineingemauert und das ist eine fucking Scheune.
Ja, diese Scheune ist aufwendiger verziert als ein Wohnhaus heute, das heute gebaut wird. Heute wird ja noch diese Niedrigenergie-Minecraft-Häuser gebaut.
Oh, furchtbar.
Und sonst nichts anderes mehr. Es ist echt wirklich hässlich. Aber ich sehe gerade bei diesem Bogen über dieser einen Tür, da hat sich der Designer ein bisschen verhaut.
Ja, ich glaube eher, dass da nachträglich ein Tor durch eine Tür ersetzt wurde. Dass da früher ein etwas größerer Durchgang war.
Und ein Fenster.
Naja, das Fenster ist ja dann anschließend erst da reingesetzt worden.
Ja, meine ich. Also ein Tor ist durch eine Tür und ein Fenster ersetzt worden. Das könnte sein. Aber es sieht wirklich sehr schräg aus. Aber wie, ist egal. Es hat so kleine Verzierungen halt. Also das ist halt so gemauert, dass da so...
Ja, da guckt ihr Fabrikgebäude aus der industriellen Revolution an oder um die vorletzte Jahrhundertwende rum.
So scheiße die Zeit damals auch war, ne? Aber für einigermaßen hübsche Gebäude hatten sie noch Geld.
Ja.
Wenigstens. Und heute, boah, wie gesagt, hier Q-Cells Bitterfeld. Das sieht echt aus wie, ich weiß nicht, so ein böses Hauptquartier aus einem Science-Fiction-Film. So schwarz und gedrungen einfach nur.
Hattest du nicht von einer Firma erzählt, die pleite gegangen ist, aber sich ein wahnsinnig luxuriöses Hauptquartier gegönnt hat?
Ja, gab's mehrere. Also ich hatte mit Elsa angefangen und Hilfe. Und hier so Lohn AG. Aber wie gesagt, das Gebäude, das ist zum Beispiel, klar, ein Firmengebäude, ne? Da wird natürlich noch ein bisschen mehr investiert. Das wird, glaube ich, weiter vermietet. Hm. Das ist wohl sehr repräsentativ und dadurch, das ist wirklich so modern, dass da Leute auch noch rein wollen.
Inklusive Karrierebahn, Kickertisch und Bällebad.
Das weiß ich nicht, ob der Insolvenzverwalter das drin stehen hat lassen oder ob sie es rausgerissen haben. Aber die haben da wohl so diese Wachskissen in den Wänden.
Ah ja, von denen hattest du erzählt.
Also das ist ganz cool. Die heizen sich im Sommer dann auf, aber nur bis 24 Grad, weil dann schmilzt das Wachs. Und solange wie noch da festes Wachs drin ist, wird es nicht wärmer als 24 Grad, weil dann schmilzt halt noch mehr Wachs. Wenn es dann allerdings alles geschmolzen ist, dann wird es dann auch im Haus wärmer. Aber es ist natürlich so berechnet, dass es ungefähr hinkommt, dass dann Ja, und im Winter wird es dann wieder fest und gibt dabei seine Wärmeenergie wieder ab bei 24 Grad. Und wenn du das richtig berechnet hast, dann hast du im Sommer und im Winter immer 24 Grad.
Ich stell mir vor, wie der Firmenchef dort steht und sagt, der wird schmilzen wie Wachs in meinen Wänden.
Ausgezeichnet. Und noch so andere Jökes. Überall Touchscreens. Das ist wirklich futuristisch. Überall Touchscreens an den Wänden. Das Dach begrünt mit einer Spaß- und Liegewiese für die Mitarbeiter.
So, ich dachte mit einem Urban Garden.
Ja, kann man sicherlich auch machen. Solange die Pflanzen da nicht zu tief wurzeln. Irgendwann ist natürlich Schluss.
Irgendwann ist natürlich Schluss. Dann werden die Wurzeln vom Beton zerquetscht.
Dann wird das Gebäude von den Wurzeln auseinandergerissen. Ja, wenn ihr wisst, welcher Film das war, war es für euch. Star Trek. Fällt dir noch was zu den neuen Star Trek Produkten ein?
Ihr merkt schon, wir drücken uns eigentlich ums Thema rum.
Ich weiß auch nicht, es gibt ja noch keine vernünftigen Informationen über Thema 1.
Wir können weiter
spekulieren.
Was wir auf jeden Fall wissen, dass der gute Benjamin in Eberswalde anlässlich des 50-jährigen Star Trek Jubiläums im September wieder eine Ausstellung eröffnet. Er schraubt ganz fleißig in seinem Keller herum. Er hat es wohl erweitert. Ich sehe es bei Facebook jeden Tag, wie er dann irgendwie neue Bilder postet, und er macht da wieder 3 Tage lang Convention. Wir können, glaube ich, nicht dabei sein, weil wir Klassentreffen haben.
Ah, okay.
Ironischerweise.
Guck mal an, der umtriebige Benjamin, der schönste Mann von Eberswalde. Wer soll das sonst gewesen sein? Wir kriegen ja die Suchbegriffe, mit denen Leute von Suchmaschinen auf unsere Seite weitergeleitet werden, angezeigt. Und ein Suchbegriff war halt der schönste Mann von Eberswalde. Und wir haben gedacht, wer kann das sein? Ja, wer war da gemeint? Und es kann eigentlich nur einer gewesen sein.
Unsere Theorie war dann aber noch einen Schritt weiter, dass wir gesagt haben, das war vielleicht Benjamin selber, der gegoogelt hat nach der schönste Mann von Eberswalde.
Spieglein, Spieglein.
Und sich gefreut hat, dass unsere Seite dann kam.
Vielleicht auch. Ach, das können wir jetzt eigentlich gerade mal bringen.
Wir haben auch einen Blogpost zu dem Thema, den verlinken wir auch nochmal, aber...
Also die schönsten Suchanfragen der letzten, ich weiß nicht, 6 Monate. 7 of 9 Busen. Das ist nicht so spannend.
Das passt naheliegend.
Passt sogar ganz gut zu 7 of 9 Porno und ähnliche Anfragen, die ich mal weggelassen habe. Also was immer noch wirklich hoch im Trend ist, ist Hipster in Verbindung mit Bilder, ja. Verarsche, Nerd, Ballonseide-Trainingsanzug.
Ich finde es ja erschreckend, dass tatsächlich Leute offensichtlich nach Ballonseide-Trainingsanzug googeln immer noch. Vermutlich in der Absicht, sowas zu erwerben.
Vielleicht.
Aber ironisch wahrscheinlich.
Genau, vielleicht brauchen die das auch nur für ihren... keine Ahnung. Also was zum Beispiel zusammen eingegeben worden ist, war hässlich Günther Nerd. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Monschauer Straße Highway to Hell. Da bin ich auf irgendwelche Biker-Postings gestiegen. Da stand dann, wir fahren über den Highway to Hell, in Klammern Insider. Ja. Die Himmelsleiter meinen?
Nee, da haben wir drüber berichtet. Das ist die Straße zwischen Monschau und Eupen.
Ach,
zwischen Mützenich und Eupen.
Diese Führerautobahn.
Genau.
Aus Betonplatten zusammenge...
Wir hatten noch mal ein Video verlinkt von einem Typen, der drüber gefahren ist über den Highway.
Badum, badum, badum.
Schlagloch.
Goldener Löffel im Arsch.
Tut bestimmt weh beim Sitzen.
Ja, Bauchbeine-Po-Comic hatten wir noch. Penispumpen natürlich.
Hatten wir jemals über Penispumpen gesprochen?
Ich weiß es nicht. Also wir haben relativ viel anzügliche Suchbegriffe, was vielleicht auch daran liegen könnte, dass die meisten Anfragen im Internet vielleicht einfach mit Sex zu tun haben. War das nicht irgendwie bei den Statistiken, dass die ersten 4 Plätze bei den häufigsten Suchanfragen immer irgendwas mit Sex zu tun hatten?
Ich kann es mir gut vorstellen.
Also
Regel 39.
Wir hatten auch sehr viele sehr spezifische Suchanfragen, wie zum Beispiel diese hier. Also das ist alles jetzt aus einer Suchanfrage. Kostenlose Sexfilme, 2 Frauen in Düsseldorf, Pixel in dem 50 Jahren, eine geile Frauen und große Titten.
Das ist ein sehr spezieller Fetisch.
Ich finde das auch, aber das ist schön, dass das dann alles bei uns landet, sozusagen.
Woran erkennt man Düsseldorfer Frauen?
Also an dem Nerz?
Am
Sektglas?
Am Pelz?
Und an einem Düsseldorfer Akzent? Haben wir da keinen Fisch auf dem Tisch? Worum ging es beim Mythbusters Orgasmustest? Habe ich mich dann auch gefragt, worum ging es da wohl?
Ja, schwierige Frage.
Schwierige Frage.
Wir vermuten, es ging um Orgasmus.
Weil ich denke auch, Frauen schlachten Kaninchen. Auch wieder ein sehr spezieller Fetisch.
Nackt.
Wann Brandschutzbeauftragter notwendig witzig?
Ja, das habe ich auch schon in dem Blogpost geschrieben. Brandschutzbeauftragter, das ist kein Thema, über das man Witze macht. Die sind wichtig.
Ich denke, das ist was wie Gabelstapelfahrer Klaus, wo so einem die Gefahren des Berufsalltags auf humoristische Art und Weise nahegebracht werden. Wir
sollten ein Lied über Brandschutzbeauftragte schreiben.
Aber ich habe es dann auch mal gesucht und ich habe nichts gefunden, was darauf hinweisen könnte. Also die meisten Suchanfragen dieser Art, die landen dann entweder bei diesem Nerd versus Penner.
Ja.
Foto, das du mal verlinkt hast.
Ja, genau.
Oder bei deinem, was wirklich auch total oft verlinkt wird bei Imk Uhr, ist Chemtrails bis zum Kommunismus. Dein kleiner Schnappschuss vom CCC 32.
Ach, tatsächlich?
Ja. Also da wird da echt viel drauf verwiesen. Dann auch schön, Cartoon Porn Stormtrooper. Da gibt's bestimmt irgendwas, da habe ich erstmal nicht weiter gesucht, weil es gibt, also es ist ja Regel, was ist Regel 33?
39.
Regel 39.
36?
Das greift da auf alle Fälle.
Ich habe mich gefragt, ob Stormtrooper auch daneben spritzen.
Der Song mit dem Mann mit der Brille, mit Z, der Song. Von dem Mann mit der Brille. Da gibt's also verschiedene Songs wohl bei YouTube. Mhm. Wann kommt die nächste Bienensendung im Fernsehen?
Ich dachte, das wäre der Song.
Song mit G.
Ja, entweder ist das Z falsch, wo ein S hin müsste, denke, oder das also, D
also
müsste
als alternativer Vorschlag bei Google kam auch sofort der Song von dem Mann mit der Brille.
Ich war gleich beim Song.
Licht nahe, ja. Wo ich mir auch echt Gedanken drüber gemacht habe, war goldener Schnitt besoffen. Ich habe auch nichts Entsprechendes gefunden dabei bei Google. Also ich weiß nicht, was der Mann gesucht hat.
Ich sehe dich von meinem geistigen Auge Zitronen schneiden für den nächsten Cuba Libre. Das wäre ein goldener Schnitt. Der kann auch ganz schnell rot werden.
Ja. Au.
Ich mag rot, ich mag Hochzeiten. Dann gucke ich mir genau. Red Wedding an. Ja.
So mir reicht's, ich rufe Hitler an. Ja, das gab's wohl wirklich. Also der erste Beitrag war dann, also ich habe direkt die ganze Story quasi präsentiert bekommen bei Vice Motherboard, glaube ich, war das. Nämlich, das war eine Meme, ein kleines Baby mit einem Handy, spielt mit einem Handy, mit einem Klapptelefon. Und darunter dann, so mir reicht's, ich rufe Hitler an. Ich fand das total witzig.
Ich glaube, ich werde es in meinen aktiven Sprachgebrauch übernehmen.
Ja, also so als Standardspruch kann man das immer bringen. Irgendwie so zum Handy greifen, so mir reicht's, ich rufe Hitler an. Und das fanden die Nazis dann wohl auch witzig, haben das in ihren sozialen Netzwerken immer geshared und daraufhin ist es tatsächlich von Facebook entfernt worden und findest es auch nicht mehr bei Google. Das Bild ist rauszensiert. Von wegen, das Internet vergisst nichts.
Ja, nee, es gab auch mal dieses Bild von Hitler wo mit einer freigelegten Brustwarze, wo sie gesagt haben, Brüste werden bei Facebook entfernt, weil sie gegen die Gruppenrichtlinie verstoßen, aber Hitler nicht. Und dann haben sie dann irgendwie ein Hitler-Bild genommen und ihm so eine Titte verpasst.
Ich finde das alles äußerst merkwürdig. Also anscheinend vergisst das Internet doch, wenn nur die richtigen Mächte da irgendwie wollen, dass was vergessen wird.
Sie das wollen.
So, wir nehmen den Nazis jetzt ihre Witze weg, so. Nee, das ist ein Witz, den finden die Nazis lustig und die Nazis, die sollen nichts zu lachen haben. Deswegen nehmen wir denen jetzt ihr Hitler-Baby. Jetzt
nehmen uns die Flüchtlinge und auch unsere Witze weg.
Oder die Nazis, ich weiß es nicht. Wer ist jetzt, who's to blame? Ich glaube, ich mache Musik an und döse. Das Netz ist nichts mehr für mich, alten Mann. Aufbau und Funktion der Enterprise 1701A, das fand ich dann wieder naheliegend. Finde ich schön, dass
die Funktion vor allen Dingen.
Ja, Aufbau und Funktion.
Die Funktion ist, von einem Planeten zum anderen zu fliegen.
Also es gibt auch noch Leute, die interessieren sich für so wichtige Dinge. Aachens größte Illuminaten wurde. Ich denke, das waren wir beide dann.
Ich glaube auch.
Und als Suchbegriff, diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Diese Signatur ist in deinem Land nicht verfügbar, finde ich interessant. Hat jemand nach einer Signatur gesucht? Also.
Oder ist es einfach so ein Scherzding, was man unter seine E-Mails packt?
Vielleicht ist es auch das.
Ich habe dir mal so ein Poster geschenkt, wo dann einfach nur drauf stand, dieses Motiv ist in deinem Land nicht verfügbar.
Das stimmt, in dem Kontext macht das total Sinn eigentlich.
Ich habe auch so ein T-Shirt, wo da drauf steht, der Aufdruck.
Also nicht als quasi digitale Signatur, sondern halt als E-Mail-Signatur.
Als Gag unterm als E-Mail-Footer.
Als Footer ist das richtige Wort.
Ja,
ja, so macht das Sinn. Ja, ja, mehr habe ich jetzt auch nicht erstmal. Also mein Liebling ist, glaube ich, die kostenlose Fixfilme mit zwei Frauen in Düsseldorf Pixel. In den 50 Jahren eine geile Frauen und große Titten.
Ja, da müssen wir unseren Düsseldorf-Korrespondenten Raphael mal fragen. Und ich muss auch die Augen offen halten.
Frauen schlachten Kaninchen. Das muss ich. Naja.
Oh Mann.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Internet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Star Trek, Internet, Quo war das.
Apropos Star Trek und Internet. Lass uns doch das nächste Kapitel aufschlagen. hier einen Soundeffekt einspielen. Im Internet und Star Trek gibt es ja nun auch ganz viele Leute, die Fanfilme machen.
Ach, über dieses traurige Kapitel wollen wir jetzt reden.
Ich habe ja vorhin schon versucht, eine goldene Brücke zu bauen, indem ich sagte, dass die Fanfilme ja manchmal das originalere Star Trek machen.
Das habe ich gemerkt, dass du darauf hinweisen wolltest, aber ich finde die Story so niederschlagend.
Ja, aber Paramount und CBS haben ja nun quasi die Klage gegen Axanar fallen oder angekündigt, es fallen zu lassen.
J.J. Abrams ist da irgendwie mit involviert.
Ja, der ist da vorgeprescht und dann musste das Studio hinterherziehen offensichtlich. Er hat auf einer Pressekonferenz gesagt, nö, das lassen wir fallen. Ja, da mussten die quasi das machen. So habe ich das verstanden.
Was ist da passiert? Jemand wollte einen Fanfilm drehen.
Genau, hat also quasi schon Prelude to Axanar gemacht. Der war schon relativ teuer.
Also ein Trailer. Und wollte das crowdfunden lassen.
Wollte daraus einen abendfüllenden Spielfilm machen.
Ja.
Und hat irgendwie 1,2 Millionen Dollar Kraut gefundet insgesamt und Kritiker sagen halt, es wäre halt nicht so viel Geld nötig gewesen und er hätte sich damit quasi ein eigenes Studio finanziert für weitere Produktionen.
Vor allem das nicht kommerzielle Element fällt da ja so ein bisschen raus.
Und mit der Begründung, dass er ja quasi Tag und Nacht für das Projekt arbeitet, sich da auch ein Gehalt und seinem Kompagnon bezahlt hätte. Ja, aber
das ist nicht mehr nicht kommerziell.
Das sind die Vorwürfe. Ich weiß nicht, was dran ist, bevor Herr Peters mit seinen Anwälten kommt. Ja, aber dann kann ich nachvollziehen, dass CBS sagt, Jungs, das, was ihr da macht, 1,2 Millionen, das bewegt sich mittlerweile in einem Bereich, den ich nicht mehr als nicht kommerziell bezeichnen würde.
Ja.
Und haben dann quasi gesagt, nee, die sollen gefälligst die Produktion stoppen. Und daraufhin ging der Shitstorm los gegen CBS und Paramount, zu großen Teilen jedenfalls. Und eine kleine kritische Masse hat gesagt, naja, die haben da schon durchaus recht mit diesem Vorgehen. Ist vielleicht keine schöne, feine Art, aber Paramount hat sowas doch Anfang, Mitte der 90er schon mal gemacht. Da sind sie doch gegen Star Trek Websites vorgegangen.
Ja.
Ziemlich rabiat.
Ja, das kann mir, also gegen Fan-Websites.
Gab doch diese grandiosen Highlander-Filme von hier Roland Sauerampfer oder wie er hieß?
Ach so, die Highlander, USS Highlander.
Ja, genau.
Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Kinofilm-Franchise, was man ja auch irgendwie, oh, da könnte ich ja alles durcheinander, die Namensrechte von dem einen Universum gegen die Inhaltsrechte von dem anderen Universum.
Oha.
Ein juristisches Chaos. Nee, also.
Aber die fing doch auch dann irgendwie an, sich zu vermarkten ohne Ende und hatten diverse, mehrere Spielfilme rausgebracht. Die liefen ja dann irgendwie auch bei ZDF. Ja, über die Qualität wollen wir jetzt mal kein Wort verlieren. Was dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch darin mündete, dass dann am Ende halt sie nicht mehr die Original Kostüme verwendet haben, sondern sich sehr eigene gemacht haben, eigene Logos und das wirklich nur noch lose im Star Trek-Universum spielte.
Also man kann sich entweder jetzt konkret über diese Fälle unterhalten oder man kann es halt mal von der Wurzel her quasi radikal mal angehen, ja? Dieses ganze Urheberrecht. Also wenn man halt sagt, es gibt sowas wie ein Urheberrecht, dann ist das vollkommen nachvollziehbar, was da passiert, dass er verklagt wird und auch wirklich auch nachvollziehbar so. Also es geht ja darum, dass quasi A, der Künstler die Kontrolle über sein Universum behält und B, dass er damit Geld verdienen kann. Und zwar exklusiv, das sind Monopolrechte. Monopolrechte sind ja entsprechend, widersprechen ja eigentlich dem der Idee von der freien Marktwirtschaft. Also entweder aus der freien Marktwirtschaft oder aus Monopole. Monopole ist das alte, was wir quasi im Feudalsystem hatten. Da wurde halt gesagt, so, du machst die Post alleine. Du hast die Rechte, du kannst die Postrechte weiter verkaufen, wenn du es möchtest, aber du hast erstmal das Monopol auf das. Du hast es hier, diese Zunft hat die Monopol auf die Glasproduktion. Diese ja, Zunft das, hat das Monopol auf.
Richtig, aber das ist doch immer in der tollen freien Marktwirtschaft, sobald eine Firma irgendwelche Vorteile flöten gehen sieht, ruft sie nach dem Staat, der gefälligst ein Gesetz erlassen soll, dass
um die freie Marktwirtschaft abzuschaffen,
um die freie Marktwirtschaft so weit einzuschränken, dass er seinen Vorteil behalten kann.
Genau, also letzten Endes ist es alles eigentlich nur vorgeschobener Kram. Es geht letztens rum einfach nur, wer hat die
Im
Macht,
Grunde
wer hat das
genommen,
Geld.
Die ganze Musikindustrie und Videoindustrie.
Ja.
Hat nicht rechtzeitig reagiert auf die neuen technischen Gegebenheiten. Es kamen neue Anbieter, die gesagt haben, okay, das ist irgendwie unser Modell. Das beruht vielleicht erstmal auf einer rechtlichen Grauzone, um es mal so zu formulieren. Ja. Aber sie sind erfolgreich. Und dann ist halt die Industrie losgelaufen und hat gesagt, wir brauchen schärfere Gesetze. Das ist ja illegal, was die machen.
Genau.
Sichert uns bitte unsere Gewinne.
Sichert uns unsere Pfründe, unseren In gewisser Weise ist das System, wie es jetzt existiert, ja auch ein Zensurmechanismus.
Wenn es eine hundertprozentige freie Marktwirtschaft wäre, hätte man einfach sagen müssen, okay, da sind Jungs gekommen, die nutzen das technische System aus, was ihr verschlafen habt, haben sich da Geschäftsmodelle entsetzt und wenn euch die Marktanteile flöten gehen, muss der Pech.
Ja gut, aber diese Gesetze, die gebrochen haben, die gab es ja auch schon vorher, vor den technischen Systemen. Also halt, du durftest die vorher nicht irgendwie, könntest auch vorher Schallplatten auf Kassetten überspielen und die Kassetten verkaufen. Das durftest du ja vorher ja auch nicht.
Ja, aber es war halt irgendwie auch technisch nicht so hervorragend, was man dann bekommen hat. Und dass man jetzt so eine digitale 1:1-Kopie ziehen kann, ohne einen großen Aufwand, ist ja schon...
Ja, es gab auch schon vorher Leute, die versucht haben, überspielte Kassetten zu verkaufen und das auch geschafft haben, weil die Leute haben auch überspielte Kassetten, es gab ja schon gut genug Stereoanlagen, mit denen man das einigermaßen machen konnte, aber es ist trotzdem dann regelmäßig auf Flohmärkten von irgendwelchen Polizisten eingesammelt worden, genauso wie illegale Hühnchenspieler.
Ja.
Da gibt es dann Leute einfach rumgeschickt worden. Oder vorher bei der GEMA, was auch immer noch so ist, ne? Die Leute, die dann die Kneipen abklappern und gucken, ob der Wirt illegalerweise irgendwie das Radio anhat. Oder ein Geschäft oder sowas in der Richtung. Was eigentlich schon ein ziemlicher Stasi-Spitzel-Überwachungsding ist. Also du schickst ständig Leute irgendwie rum, die überall in die Geschäfte reingehen und gucken, ob da Leute... Also, das ist schon komisch, finde ich das.
Ja, aber
sehr
dann
merkwürdig.
Das müssten die Firmen ja eigentlich selber machen. Aber dann staatliche Hilfe einzufordern, finde ich immer so ein
auch
bisschen...
Auch das noch, alles von unseren Steuergeldern.
Ich finde das einfach verlogen.
Wie gesagt, es ist, ja, sicher ist es verlogen. Ja, verlogen. Trifft's auch ganz gut.
Also entweder will man 100% freien Markt haben, muss mit den Konsequenzen leben, oder man muss halt sagen, okay, man hat die staatliche Kontrolle,
jawohl,
die auch dann greift, wenn es mir selber nicht passt.
Da sind wir ja von runter. Also wir sagen, also nicht wir, aber es gibt da mehrere Strömungen. Also manche sagen ja von wegen, ja, Sozialismus, ne? Also freier Markt mit staatlicher Kontrolle. Andere sagen irgendwie, nee, bloß alle Kontrollen weg. Was dann irgendwie auch dann ein Faustrecht ausarten würde letzten Endes eigentlich. Man kann sich fragen, wiefern unser momentanes Recht von Faustrecht eigentlich auch weg ist. Aber irgendwie so, dass du zum Beispiel nicht irgendwie hingehen darfst, sag ich mal, ich höre jetzt ein Lied irgendwo, das mir gut gefällt, ich studiere es auf der Gitarre ein und setze mich irgendwo hin und meinetwegen auch in ein Café und spiele dieses Lied. Dass das schon verboten ist. Also das finde ich schon irgendwie merkwürdig.
Du könntest natürlich argumentieren, das ist eine neue Interpretation. Aber
ich glaube nicht, dass das jemals funktioniert hat.
Nee.
Und dass auch wirklich dann Leute rumgehen und dann das kontrollieren. Das finde ich so strange irgendwie. Sowas wie eine Gedankenpolizei eigentlich das ist. Und dass du eigentlich schon so eine Schere im Kopf hast, so als Autor. Nee, ich darf jetzt irgendwie den Gedanken im Kontext von diesem Universum nicht weiterspinnen, weil dann müsste ich da irgendwie komische Rechte für erwerben, wenn ich das zu Papier bringen würde.
Nicht nur Rechte erwerben, das ist ja total absurd. George Lucas hat es ja, oder Lucasfilm hat es ja auch gemacht mit Star Wars Richtlinien für Fanfilme. Du musst sogar teilweise deine Rechte abtreten. Also wenn du, die Reißer-Idee entwickelt, den Supercharakter in deinem Fanfilm, der dann mit Genehmigung von Lucasfilms oder später CBS Paramount veröffentlicht wird.
Ja.
Haben die Rechteinhaber halt das Recht, basierend auf deiner Idee, eine neue Serie zu entwickeln. Das ist schon, finde ich dann wieder bedenklich. Also das ist dieses Eingleismodell.
Diese Einbahnstraße.
Diese Einbahnstraße.
Ja. Ja, aber ich meine, das ist ja...
Nimm deine kostenlose kreative Arbeit gerne entgegen.
Das ist ja genau, das ist ja charakterisierend für unsere gesamte Gesellschaftssystem. Es ist immer eine Einbahnstraße und zwar immer nach oben hin. Die Umverteilung findet grundsätzlich von unten nach oben statt. Und vielleicht noch ein bisschen auf der innerhalb von einer Ebene so. Aber eigentlich geht's immer von unten nach oben. Und zwar alles. Geld, Material, Güter, Ideen, Möglichkeiten, Chancen.
Ja.
Das finde ich doof. Das Hauptargument von dem Schutz der Künstler, das greift halt voll zu wenig. Ich kenne so viele Leute, die sind irgendwie, keine Ahnung, Fotografen oder Zeichner oder meinetwegen auch Autor oder sonst irgendwas. Und kann sein, dass es denen noch beschissener ging als jetzt. Wenn es das ganze System nicht... Aber auch Musiker, die sind da Mitglied in der GEMA, bezahlen dafür, aber auch wenn sie gespielt werden, sie kriegen keine Kohle dafür.
Ja.
Das ist so widersinnig.
Die Dosenfischer haben ja mal erzählt, die haben ja zwei CDs nach meinem letzten Stand rausgebracht.
Ja.
Und die waren alle GEMA-frei sozusagen.
Ja.
Und haben halt erzählt, was für ein Aufwand das ist, wenn du Musiktreibender bist, deine Stücke nicht GEMA-pflichtig zu machen. Es wird erstmal davon ausgegangen, dass die GEMA da...
Ja, die GEMA-Vermutung, genau.
Genau. Und dadurch irgendwie auszutragen, dass du keine GEMA-Gebühren bezahlen musst und dass auch deine Hörer nicht an die GEMA-Verpflichtung gebunden sind. Das ist wohl unheimlicher Aufwand. Das war mir bis dahin auch nicht klar.
Also das Ganze ist, also habe ich zumindest so gehört, eigentlich beruht das auf ein Schutzgeldsystem. Und zwar die Idee ist, angenommen, du bist jetzt Musiker und du schreibst jetzt einen Hit. Und du wirst vielleicht in einem gewissen Grad erfolgreich, sodass das irgendwie ein bisschen bekannter wird, dein Lied. Dann käme, wenn es halt dieses System nicht gäbe, sofort ein industrieller Unterhaltungsanbieter, nimmt dein Lied neu auf und macht halt damit die Millionen. Und du kannst halt, weil dir der Marketing und die Ausspielkanäle halt fehlen, der Marketing und so weiter, dann kommt, auch wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, du kannst nicht größer werden, weil da kommt sofort der große überregionale Anbieter mit deinem Werk und quasi macht dich dann platt. So.
Ich mit dem Schutzgeld. Schönes Lied haben sie da. Wäre doch schade, wenn wir es öffentlich spielen müssen.
Ja, genau so. Wäre auch schade, wenn wir das in die Hitparade reinbringen würden, in unserer Version. Und so machen das die Verlage und so machen das die, so funktioniert es auch bei den Büchern und überhaupt in dem ganzen kreativen Business irgendwie.
Aber ich finde es immer schön.
Und da hatte mich dann so Verleger gesagt, ja, das ist ja eine gegenseitige Sache, wir beschützen unsere Autoren. Und das meinte der damit. Und so ist es letzten Endes tatsächlich ein Schutzgelderpressungssystem, Mafia, wie und, alles andere auch.
Und wie visionär die Verleger sind, sieht man ja zum Beispiel an die Ärzte, die ja mehrfach abgeblitzt sind in den 80ern, weil alle sowas haben wollten wie Münchner Freiheit. Ja. Und dann da mega erfolgreich geworden sind, im Gegensatz zur Münchner Freiheit.
Genau, die gibt heute noch Konzerte.
Ja, die öffnen jetzt Baumärkte, die Münchner Freiheit. Oder wir haben es jetzt... Der Marsianer zum Beispiel, der ja auch zahlreiche Verlage abgeklappert haben. Alle haben gesagt, das will keiner lesen. Dann hat es im Selbstverlag veröffentlicht und auf einmal ist das ein Megaseller geworden.
Na gut, aber dafür ist er jetzt wahrscheinlich auch reich. Das wäre vielleicht so nicht geworden. Jetzt, ich weiß es nicht, wenn da genug Leute gespendet hätten und so weiter. Aber das ist jetzt halt die Kontrolle über die Ausspielkanäle, die fehlt da jetzt so ein bisschen durchs Internet, ne? Jetzt kann ja jeder seine Webseite machen.
Jeder Arsch kann einen Podcast machen.
Jeder Idiot. Der kann sich jetzt einfach irgendwie so ein Aufnahmegerät kaufen und dann hier so einen Podcast machen. Das ist total geil. Ich finde das super.
Ja, aber selbst da sehen wir mittlerweile, dass so eine Kanalisierung, dass die großen Ausspielwege wie Spotify und sowas mittlerweile auf die Podcaster
zugehen. Ja, deswegen iTunes ist evil, ne? Ja. Leute, macht das nicht. Holt euch irgendwelche Podcatcher, wo ihr halt die URLs von Webseiten oder die Feeds halt selber eintragen könnt. Und lasst euch nicht von iTunes und...
Ja, ich höre immer wieder, naja, wenn man nicht in iTunes gelistet ist, wir sind bei iTunes gelistet, weil wir dankenswerterweise einen Hörer gefunden haben, der die ganze Arbeit für uns übernommen hat, weil sonst hätten wir uns niemals bei iTunes angemeldet.
Aber wir haben euch jetzt auch da viele Hörer dadurch gekriegt.
Weiß ich nicht, kann sein.
Siehst du, kann ich die Statistiken?
Ja, aber ich sehe nicht, ob das über iTunes kommt oder nicht.
Ach so. Also ich habe zumindest das Gefühl gehabt, unsere Webseitenzugriffe sind zurückgegangen, seit wir über iTunes irgendwie kommen. Kann das sein? Oder liegt das mit dem Feed zusammen?
Das hängt auch mit unserem merkwürdigen Feed zusammen.
Warum haben wir eigentlich laut der einen Statistik bei WordPress irgendwie 201 Besucher pro Tag und laut der anderen 78 Besucher pro Tag?
Ich habe keine Ahnung, auf welche Statistik du dich beziehst. Aber
das eine ist dieses, wie heißt das? Also
Statistik-Plugin?
Genau, und das andere ist dieses Launchpad oder wie das heißt.
Launchpad?
Mit der Rakete, mit dem Raketensymbol. Was er immer dazu bringen will, dass man seinen Online-Account abruft, weil die meisten Statistiken werden dann nämlich bei denen gesammelt und da muss man sich erst anmelden, um die sehen zu können.
Okay.
Jetpack hieß es.
Jetpack. Ach so, das ist von WordPress, genau. Da gucke ich nie rauf, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht.
Da muss man sich, ich glaube, du hast dann einen Default-Account angemeldet.
Ja, das Jetpack benutzt du quasi, um per mobilen Endgerät auf deine Webseite zuzugreifen, auf deine WordPress-Installation.
Aha.
Und dann halt dort die volle User Experience zu genießen.
Okay, das muss mir mal zeigen.
Wie Statistiken zum Beispiel.
Würde ich mal gerne auch mal sehen. Ja, also jetzt konzentriert sich alles in neuen Portalen. Bei Spotify, bei iTunes, wir haben letztens noch eine Mail gekriegt irgendwie von auch so einem Podcast-Portal.
Ja, genau.
Irgendwas mit FM?
Ja, irgendwas mit FM.
Also geht da nicht rein, abonniert mit unseren Feed. Mit eurem Podcatcher.
Ja, zumal das eigentlich total albern ist. Ich meine, es gibt ja die Möglichkeiten. Es ist dummerweise ein bisschen unbequem.
Also ganz klein bisschen unbequem. Also wirklich nicht sehr unbequem. Du musst halt diese URL einmal eintippen.
Ja, und selbst das muss man, ich überlege, ob wir unseren Player umstellen auf Podlove. Beim Grauen Rad läuft ja alles schon unter Podlove. Und da gibt es echt schon ein paar Vorteile, wie halt diesen Abonnierknopf auf der Seite, wo du einfach nur drauf drückst.
Ah ja.
Wenn du es, sagen wir mal, mit deinem Handy ansurfst und dann guckt der, ob du den Podcatcher installiert hast, dann ist es drin.
Das ist, das finde ich
gut. Weil unser Feed, wir möchten uns an dieser Stelle auch mal entschuldigen, ist irgendwie auch unter aller Sau. Da müssten wir mal...
Was?
Ja, es sind irgendwie auch nur die letzten 10 Episoden abrufbar im Feed. Da müsste ich mir irgendwie nochmal was einfallen lassen, wie wir das hinkriegen.
Okay. Nee, weil ansonsten inhaltlich ist er ja okay. Also, ich finde das total cool.
Da geht nichts drüber über den Inhalt, das ist klar.
Das
aber
ist super.
Das aber ist technisch müssen wir nochmal ein bisschen dran feilen.
Aber immerhin, der Player spielt unter Linux. Also dieser meistverwendete Player, der auch diese Kapitel marken kann.
Ja.
Entschuldigung, nicht unter Linux, unter Opera hätte ich jetzt sagen müssen. Also unter Firefox spielt er nämlich, aber nicht unter Opera.
Ich wollte gerade sagen, ich habe ja Linux laufen und da funktioniert alles reibungslos.
Nee, unser Ding geht da ja auch unter Opera. Aber dieses Ding, was zum Beispiel hier methodisch inkorrekt hat, das läuft nicht unter Opera.
Ach.
Finde ich jetzt nicht super schlimm, aber fand ich bemerkenswert, dass das irgendwie immer noch ein Problem ist.
Podlove, meinst du?
Ist das Podlove? Ja, egal.
Gut, ich habe kein Opera mehr drauf, also von daher kann ich das nicht beurteilen.
Ich höre unseren oder generell Podcasts jetzt meistens über das Handy, über den Antenna-Pod.
Ja.
Das finde ich gut.
Jo, Podcatcher sind nur zu empfehlen, sobald man mehr als einen Podcast hört.
Da macht es auch irgendwie Sinn, eine extra App für zu haben, finde ich. Also also fragt man sich so ein bisschen, wozu App, wenn ich auch eine Mobile-Seite habe irgendwie, wo das geht. Brauche ich keine App für. Aber bei den Podcatchern ist es gut. Das ist da hat man seinen eigenen Aggregator. Das mag ich.
Ach, sind wir heute wieder Meta.
kann man mal machen. Wenn man es nicht nur macht, dann ist das okay. Wir könnten anfangen, andere Podcasts zu empfehlen, die mir alle meine Freundin empfohlen hat.
Ja, plug mal ein paar Podcasts.
Trinke
an diesem.
Not Safe for Work fand ich cool. Die hatten jetzt wohl eine mehrmonatige Pause und haben sofort wieder
Ich glaube, die muss man nicht pluggen.
Aber die kannte die nicht. Ist auch mit Holger Klein, richtig?
Ja. Liebe Hörenden, der Kollege Sebastian hat die letzten Jahre hinter einem kleinen Jupitermond gewohnt.
Ja, okay, Entschuldigung. Das war jetzt vielleicht nicht so gut. Aber vielleicht sollte ich jetzt überhaupt nichts mehr aufhören zu pluggen, weil das alles schon jeder kennt irgendwie.
Habt ihr schon mal von diesem Wissenschaftspodcast gehört, dieser ganz kleine da? Von diesen zwei die sitzen irgendwo in Nordrhein-Westfalen.
Nee, hier über Medien. Mit dem Stefan Niggemeier, richtig?
Ach, dass die eine Internetseite haben, aber dass die einen Podcast haben, war mir ein bisschen
irritierend. Also tauchen dann wirklich alle Nasslagen in meinem Podcatcher neue Einträge auf, aber sind nur auf Artikel verlinkt. Also man kann mit dem Podcatcher auch Artikel quasi.
Dann haben sie den falschen Feed da irgendwie.
Nee, das ist dann ab und zu kommt dann mein Podcast. Also die machen nicht so viele Podcasts, aber die sind auch mal sehr gut, finde ich.
Okay.
Was habe ich denn hier noch drin? Ich weiß nicht, ab und zu höre ich auch mal hier in diesen Aufwachen-Podcast rein.
Mhm.
So nach dem Motto, was macht denn die Jugend? Die politisch interessierte Jugend. Also nicht, dass ich jetzt mit allen Meinungen da jetzt übereinstimme, da möchte ich direkt. Aber ich finde, die führen doch interessante Diskussionen und haben interessante Ansichten und machen halt auch diese Medienanalyse, dass ich einfach mal irgendwie einen Nachrichtenbeitrag mal in der vollen Länge angucken und dazu Kommentare machen. Dass überhaupt, dass mal so eine Analyse betrieben wird, finde ich mal gut, weil davon gibt es, finde ich, noch zu wenig.
Mhm.
Also gern auch über politische Inhalte. Muss nicht über Star Trek-Serien oder Science-Fiction-Serien gehen.
Apropos Star Trek-Serien, wir haben noch die Geschichte von Axana nicht gerade zu Ende erzählt.
Von Axana, ach richtig,
du bin willst dich hier wieder drücken.
Ja gut, also Axana, was bisher geschah? Also er hat dann Kraut gefundet und ganz viel Geld, Kohle gekrautfundet für seinen...
Genau.
Abendfüllenden,
und dann hat J.J. Abrams gesagt, also es wäre doch weise, diese Klage fallen zu lassen, und Paramount CBS haben gesagt, ja, habt ihr recht. Und jetzt wollen sie quasi ein Regelwerk erstellen, wie künftig Fanfilme zu handeln sind. Und ich las dann, dass halt der Macher von Axana also ein eigenes Regelwerk erstellt hat und an befreundete oder auch nicht befreundete Fanfilmer verteilt hat, was ich sehr überheblich finde. Um es mal so zu formulieren.
Überheblich?
Als Fanfilmer anderen Fanfilmern zu sagen, wie sie ihre Werke...
Ach, ich habe es nicht anders verstanden. Ich habe es so verstanden, dass er das quasi so als Fanfilmproduzentenposition in der Verhandlung mit den eigentlichen Rechteinhabern. So von wegen, hier J.J. Abrams macht seinen Vorschlag, wie mit Fanfilmen zu verfahren sei. Hier ist unser Vorschlag. Können wir uns als Fanfilmmacher darauf einigen, diese Position zu vertreten? So hätte ich das jetzt verstanden.
Ja, okay, so kann man es auch.
Nicht, dass er jetzt anderen Fanfilmern vorschreiben möchte, wie in seiner Meinung nach Fanfilme auszusehen haben.
So kam das ein bisschen rüber.
Okay, verstehe.
Aber vielleicht war es auch so gemeint, wie du das gesagt hast, aber Wirkung war halt eine komplett andere.
Okay.
Naja.
Was haben wir hier noch? Was ich auch sehr empfehlen kann als neuen Podcast, Der Graue Rat. Ein Babylon 5 Podcast.
Echt?
Wo auch wieder diese Analyse betrieben wird. Also wirklich, da wird knallhart Szene für Szene, Dialogzeile für Dialogzeile.
Ich finde sowas aber total anstrengend.
Einstellung für Einstellung wird das auseinandergenommen. Davon brauchen wir viel mehr im Internet. Also, dass das wirklich mal ins Detail gegangen wird, ja. Also mal so richtig wissenschaftlich, also quasi wissenschaftlich. Manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend. Entschuldigung. Wie geht denn die Geschichte jetzt weiter? Gibt's schon eine Antwort von J.J. Abrams?
Soweit ich weiß nicht, aber ich bin mal gespannt, wie die Richtlinien für Fanfilme dann aussehen werden, wenn es soweit ist.
Momentan ist es so, wie du gerade gesagt hast, dass wirklich dann du deine Rechte in dem Moment verlierst, wo du ihn veröffentlicht quasi.
Nee, das ist momentan noch nicht. Momentan ist das, glaube ich, noch nicht so richtig geregelt. Aber ich glaube, die Rechteinhaber hatten irgendwann so in den 90ern ziemliche Bauchschmerzen mit diesen tollen Slash-Geschichten, von denen wir schon mal erzählt haben. Wo ja. Kirk und Spock sich ganz dolle lieb haben, gegenseitig in den Hintern.
Das wirst du wahrscheinlich nicht loswerden.
Nee, ich glaube eher, diese Szene wächst auch immer noch, bedenklicherweise.
Die wächst.
Ich habe immer den Eindruck, wenn jemand heutzutage noch Fanfiction schreibt, dann eher diese Richtung, wie diese Frau, die halt 50 Shades of Grey geschrieben hat. Was, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe den Film nicht gesehen und das Buch nicht gelesen, eigentlich eine Fanfiction aus der Twilight-Universums-Serie war.
Aber seht ihr, vielleicht sollte man einfach mal den Autoren sagen, Leute, hängt euch nicht an bestehende Franchises ran, sondern nehmt halt irgendwie...
Ach, was Eigenes.
Genau, ihr könnt ja die ganzen Ideen übernehmen. Ihr dürft halt bloß eure Charaktere nicht so nennen.
Ja, das haben sie ja dann so gemacht.
Bei Shades of Grey.
Lustigerweise, es gibt in Amerika irgendwie so eine Institution, die gebrauchte Bücher entgegennimmt, um sie... keine Ahnung, an Bibliotheken oder an Bedürftige zu verschenken. Und die haben jetzt gesagt, bitte, 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 schickt uns keine 50 Shades of Grey mehr. Wir können daraus schon ein vorbauen. Und dann haben sie ein Foto gepostet, wo sie in einem Büro wirklich eine Burg aus 50 Shades of Grey Büchern gebaut haben. Und haben gesagt, sie nehmen jetzt keine 50 Shades of Grey Bücher mehr an. Die wohl irgendwie auch so ganz komisch gedruckt sein sollen, mit so einer Plastebeschichtung im Papier oder sowas. Das heißt, du kannst sie noch nicht mal recyceln. Es ist irgendwie literarisch
also und tatsächlich Sondermüll. Die Seiten sind tatsächlich imprägniert, ja?
Ja, die Titel, die Cover oder keine Ahnung was. Also es ist wirklich im doppelten Sinne Müll, Sondermüll, dieses Buch.
Der Marsianer, auch eigenes Intellectual Property. Man hätte jetzt das irgendwie im Universum von 2001 spielen lassen können.
Wer ist der Jupiter gewesen? Der Jupiteraner.
Der Jupiteraner. Der Iosaner oder so.
Oh, das ist eine gute Idee. Sebastian, wir setzen uns gleich mal ran. Wir schreiben eine Fanfiction, der Jupiteraner.
Der Jupiteraner. Obwohl, der hat ja schon irgendwie in seiner eigenen Kacke Kartoffeln angebaut. Das ist noch schwer zu toppen.
Dann stellt er was ein. In dem Sinne, wir setzen uns ans Werk. Wünschen euch eine schöne Nacht. Einen guten Morgen. Einen tollen Tag, was immer ihr macht.
Wo auch immer ihr gerade seid, was auch immer gerade ihr tut.
Genau, schaut mal wieder auf unser Blog.
Wie auch immer eure Einstellung zu weiteren Star Trek-Serien ist.
Schreibt uns eure Meinung, was ihr zu weiteren Star Trek-Serien meint. Und von uns kommt dann in nicht allzu ferner Zukunft eine nicht ganz so substanzlose und gestammelte Version, wo wir dann Detail für Detail, Szene für Szene uns durch ein beliebtes Franchise wühlen werden.
Und ich empfehle auch noch gerade eine Holger Klein-Produktion, der ja irgendwie alles macht, den Resonator-Podcast vom Helmholtz-Institut.
Und den dazugehörigen Alternativlos, wo sie auch beim Fusionsreaktor
richtig
sind.
Alles, was irgendwie mit dem Fusionsreaktor von Wendelstein zu tun hat, kann ich wärmstens empfehlen.
In dem Sinne, wünschen euch viel Energie.
wo nehmen wir bloß die Kraft her, Sascha?
Um die Pause bis zur nächsten Ausgabe zu überbrücken. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.